Kropfen, Ausgabe Nummer 551. Wir schreiben den 27. Juni 2025. Mein Gast heute Abend ist Jascha Schmitz. Und Titel der Sendung ist Begegnungen mit Transzendenz. Und wie immer gibt es auch heute wieder den CropCom. Einfach auf die Startseite von CropFM gehen, der CropFM-Website cropfm.at einsteigen, Fragen reintippen. Ich gebe es vor allem im zweiten Teil sehr, sehr gerne an meinen Gast weiter. Bin wie immer gespannt auf eure Fragen. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit via Zoom. Es ruft jetzt schon jemand an. Also noch ein bisschen warten. Also via Zoom kann man dann später auch sehr gerne anrufen und dem Gast all jene Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Und auf der Website cropfm.at findet man alles Wichtige zu dieser Sendung, Hintergrundinformationen zu den Gästen, vor allem ihre E-Mail-Adressen, ihre Kontaktdaten, ihre Websites, teilweise auch Buchlinks etc. Und natürlich ein fast vollständiges Archiv mit MP3-Dateien zum kostenlosen Download und oder online hören und vieles weitere mehr auf der Website von CropFM und natürlich auch den orangen Button mit dem Herz, den CropFM Spenden-Button, geht über PayPal, Bitcoin oder als Überweisung. Vielen, vielen Dank an alle, die eine dieser Möglichkeiten schon genutzt haben. Auch heute wieder das wirklich großartige Coverbild von Matthias Töpfer. Immer wieder total überraschend, wie er die Sachen dann darstellt. Und also gibt dann eigentlich fast immer Sinn für mich. Vor allem dann magst du erst danach. Ja, kein Wunder, er arbeitet ja schon seit 40 Jahren als freiberuflicher Grafiker und Illustrator und Fotodesigner etc. etc. Und er ist auch bereit, sein Wissen und seine Erfahrung weiterzugeben. Einfach auf seine Website gehen, auf seiner Website vorbeischauen, auf atelier-töpfer.de, Töpfer mit OE geschrieben. Dort findet man alles weitere und noch viel mehr von seiner Kunst. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Wir sind keine geborenen Krieger. Der den ausführlichen Beitrag zu psychosozialen Voraussetzungen von Friedfertigkeit und Kriegstüchtigkeit, den gibt es jetzt auch als kostenloses Hörbuch von Andreas Pegler. Eine Thematik, die wohl kaum brennender sein könnte bei all dem, was da gerade so abgeht. Und ziehe dazu auch die Sendung vom 30. Mai mit Andreas Pegler, wo er live zu Gast war. Auf diese Thematik gehen wir da zwar nicht so sehr ein, aber in den vorherigen Sendungen, das war schon, ich glaube, die vierte oder fünfte Sendung, sprechen wir über all diese Dinge, über Erich Fromm, natürlich Wilhelm Reich und ja, warum wir teilweise so deppert sind. Ja, und weitere News zum Vera C. Rubin Observatory, zur Frage, ob Tiere eine unsterbliche Seele haben oder den rätselhaften Radiosignalen aus dem tiefen Eis der Antarktis, die da aufgefangen wurden. All das und einiges mehr findet sich in den CropFM News auf cropfm.at. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Begegnungen, mit Transzendenz, mit meinem Gast Jascha Schmitz. Auf seinem Kanal Faith.Science verknüpft mein Live-Gast Jascha Schmitz wissenschaftliche Neugier mit spiritueller Tiefe. Von antiker Geschichtsforschung, Theologie über UFOs bis hin zu Fragen des Bewusstseins. Als Aussteiger aus einer streng religiösen Gemeinschaft hat er gelernt, Denkschablonen radikal zu hinterfragen. Also praktisch fast ideal für diese Sendung. Hallo Jascha.
Hallo Tarek. Ich grüße dich.
Freut mich sehr, dass wir heute hier sprechen über alles Mögliche eigentlich. Also ich habe natürlich deinen hervorragend gestalteten, wirklich sehr professionell gemachten YouTube-Kanal, nämlich einer der wenigen YouTube-Kanale, wo wirklich auch der Ton gut ist.
Ja, vielen Dank.
Das Bild auch sowieso. Und mit einer unglaublichen Bandbreite aus einer christlichen Bubble kommend, was ich auch interessant finde. Und mit, also ja, mit oft finde ich sehr scharfsinnigen Kommentaren auch und Beobachtungen zu allen möglichen Phänomenen, die natürlich auch hier auf Sendung betrachtet werden. Und daher freue ich mich sehr, dass wir heute da ein Gespräch über all diese Dinge führen können. Ich habe natürlich, wo fängt man da an bei einem Gast wie dir? Ja, da gibt es also tausende Themen. Und vielleicht ist der beste Einstieg dein Ausstieg, nämlich dein Ausstieg aus einer High Control Group, wie du das nennst, selbst den Zeugen Jehovas. Yes. Eben, wie gesagt, du sagst selbst, du kommst aus einer christlichen Bubble, fast deine ganze Familie sind Zeugen und du kanntest das eigentlich gar nicht anders. Ja, wie erzähl doch mal vielleicht auch gleich ein bisschen was über dich und
klar, gerne. Ja, das ist irgendwie schon eine andere Welt, so ein bisschen rückblickend. Teils ist es auch noch total vertraut. Ich bin halt damit groß geworden. Ne? Also ich, meine Eltern, wie du sagtest, sind Zeugen Jehovas. Schwester, Schwager, Omas, Opas, Tanten, Onkel. Also fast alle. Es gab ein paar Ausnahmen oder so, aber nicht so viele. Die meisten ist halt wirklich so über jetzt ein, zwei Generationen hinweg dann vorher schon Zeugen Jehovas gewesen. Und deswegen war es für mich halt auch echt normal, in Anführungszeichen, halt damit groß zu werden. Also normal im Sinne von, okay, in der Schulklasse war ich dann schon der Außenseiter, ne? Weil man halt manche Dinge, das ist ja das Bekannteste bei Zeugen Jehovas, dass man jetzt irgendwie manche Sachen nicht mitfeiert, ne? So Weihnachten, Geburtstage und halt da irgendwie bei den normalen Sachen dann irgendwie so ein bisschen außer Reihe fällt. So, ne? Also deswegen für mich aber damals trotzdem normal, weil halt meine Freunde waren dann eben auch Zeugen Jehovas und man ist da schon. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen wird da immer empfohlen, halt sich auch den Freundeskreis innerhalb von den Zeugen zu suchen und eher abgeraten, so irgendwie die Fühler auszustrecken nach außen, weil es halt die böse Welt da draußen ist, die von Satan manipuliert wird und dass man da nicht zu viel Einfluss bekommt und so. Also deswegen war das bei mir als Kind dann auch, wie gesagt, in Anführungszeichen normal. Und bei Zeugen ist es halt so, dass man sich jetzt nicht irgendwie als Baby schon reingetauft wird, sondern irgendwann entscheidet man sich dann, ob man sich taufen lassen will oder nicht. Also als Jugendlicher, und das habe ich dann halt auch, ne, so mit, ich glaube, 15 war ich gewesen. Und da habe ich dann halt mich mit dem Wissen, was ich so hatte, und einer Mini-Prüfung, die vorher stattfindet, kann man sagen, dann auch so richtig reinbegeben. Und als junger Erwachsener halt das auch wirklich krass verfolgt. Also so mit Verantwortung in Gemeinden übernehmen, Ältester hieß man da, also so seelsorgerische Tätigkeit, Lehrtätigkeit, dieses Predigen und so weiter. Also das war halt schon, das hat mein Leben durch und durch geprägt, so von vorne bis hinten.
Das finde ich auch interessant, also dass man das selbst eigentlich als Adoleszenter dann entscheidet, ob man da überhaupt eintreten möchte oder nicht. Also das läuft nicht so wie beim, sag mal, regulären Christentum über Taufe und dann bist du einfach dabei, ob es willst oder nicht. Sondern das ist wirklich so ein Prozess auch oder eine bewusste Entscheidung.
Ja, genau. Also das war auch für mich damals dann immer so ein Hinweis darauf, so von wegen, ja, wir Zeugen, also die Zeugen glauben, dass sie halt die einzig wahren Christen sind und alle anderen sind halt, wie gesagt, so von Satan manipuliert oder so. Und für mich war damals zum Beispiel diese Sache mit, hey, ich kann mich ja selbst entscheiden, also haben auch andere christliche Gruppen, Baptisten und so, die haben auch Erwachsenentaufe, aber für mich war das damals halt so ein Indiz dafür, so ja, dann liege ich ja schon richtig, weil ich muss mich ja selbst entscheiden, ich werde nicht einfach irgendwo in eine Schablone gepresst. Wurde ich natürlich trotzdem in gewisser Hinsicht, was mir aber nicht klar war, weil man abgeschnitten ist so von den Infos außen. Aber genau, das war dann halt, also auch beim Taufen ist es dann so, dass man vorher, deswegen habe ich gesagt, so eine Art Prüfung, das ist so dreimal eine Stunde ein Gespräch mit einem Ältesten der Gemeinde über die Lehren von Zeugen Jehovas, ob man die denn verstanden hat, wie so ein Fragenkatalog, der da durchgegangen wird, so eine Art Prüfung, man muss nichts schriftlich machen oder so. Aber da wird einfach geguckt, so, hey, wenn jemand die Zeugen vor einem Jahr kennengelernt hat und der will sich jetzt taufen lassen, hat er überhaupt geschnallt, worauf er sich da einlässt. So, also das ist eigentlich auch fair, finde ich, sozusagen da zu prüfen. Ich habe auch Fälle erlebt, wo jemandem gesagt wurde, hey, lass dich noch nicht taufen, warte erstmal.
Mhm. Naja, und eines dieser Dogmen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also du bist mit 15 da freiwillig eingetreten, mit 38 ausgetreten. Und eines dieser Dinge, auf die man sich da halt einlässt, ist eben zum Beispiel, dass also Jesus 1914 quasi die Regentschaft übernommen haben soll.
Ja, ja, genau. Ja, das ist so ein, also für mich war es dann, da kommen wir dann später zu, für mich war es ein total wichtiger Punkt. Ich glaube, für viele Zeugen ist das diese Lehre präsent im Kopf. Also die sagen schon, hey, mit 1914, ne, so Erster Weltkrieg, da fingen Zeichen des Endes an, die Jesus vorher gesagt hat. Da fingen die großen Kriege an, die da irgendwie in Matthäus Evangelium stehen und angekündigt wurden. Und andere Prophezeiungen, die noch nutzen, um halt für sich zu sagen, da fing halt so diese Endzeit an, an die ja auch andere Christen teilweise glauben. Das ist ja jetzt gar nicht so ein nur Zeugen ausschließliches Ding, zu sagen, wir leben in irgendwie so einer Endphase. Genau, aber für die ist halt dieses Jahr total prägnant, weil sie da so gesehen auch sagen, hey, da hat Jesus, der hat zwar vorher was zu sagen gehabt im Himmel und so, aber da hat er jetzt wirklich den Thron irgendwie an sich genommen oder bekommen. Und seitdem handelt er mit, dann damals gedacht, mit uns, den Zeugen Jehovas, und wir sind sein Volk, so wie früher vielleicht Israel so als Volk Gottes in der Bibel beschrieben wird. Ne? So sehen die Zeugen sich eigentlich als die Gruppe, die Jesus managt, um alle anderen zu retten. Also, oder die zu retten, die zuhören, sagen wir mal eher. So, das ist das Gedankengut, was mit 1914 da verbunden wird.
Also, man sieht sich als das neue, auserwählte Volk.
Ja, tatsächlich. Das ist auch ganz spannend, dass eigentlich vieles, was im Alten Testament und Neuen Testament, wenn da über Israel gesprochen wird, dass das dann halt vergeistigt wird und eben auf die Zeugen Jehovas im breiteren Maßstab angewandt wird. Also auch wieder unabhängig, da sehen jetzt andere Christen anders, Katholiken würden das eher als Symbol sehen für alle Christen, für die Gemeinde der Christen oder so. Dann gibt's halt evangelikale Gruppen, die sagen, hey, wir glauben, dass Israel immer noch das auserwählte Volk ist. Und bei Zeugen ist es halt dieses so, ja, nee, wir Zeugen Jehovas haben jetzt die Rolle eigentlich so ein bisschen übernommen. Wir sind diejenigen, mit denen Gott managt alles. Ja. ist tatsächlich so.
Was sagen da eigentlich Angehörige des jüdischen Glaubens? Ich meine, die werden da nicht sehr darüber erfreut sein, dass ihr da quasi ihnen, oder ihr, Entschuldigung, also dass die Zeugen dann quasi deren Platz einnehmen wollen.
Ja.
Gibt es da besondere Reibereien? Ich meine, wir erleben ja gerade extreme Reibereien, ja. Aus religiösen Gründen eigentlich, muss man sagen. Also unglaublich. Aber gut. Aber gibt es da, ist das ein besonderer Reibepunkt dann? Oder?
Komischerweise nicht. Also es wird auch nicht so verkauft, sage ich mal, wenn dann halt die Predigten in einer Gemeinde gehalten werden und so, wird jetzt nicht über den Kontrast gesprochen, so von wegen, hey, wir sind, also es wird nicht angegriffen oder so, Israel, ne, oder das Judentum. Und interessanterweise, also jetzt gerade auch mit deiner Frage, das ist mir eigentlich noch gar nicht bewusst gewesen, das finde ich jetzt richtig spannend, dass du das halt aufgezeigt hast durch die Frage, das ist eigentlich ja so ein fast, es ist aber nicht antisemitisch, Zeugen sind nicht gegen Juden, ne, gar nicht. Aber dass man es ja so auslegen könnte, dass sie sagen, hey, wir sind's jetzt. Aber tatsächlich habe ich es nie erlebt, also gar nicht, dass das irgendwo mal kritisiert wurde bei Zeugen Jehovas. Ich glaube, so tief stecken die Kritiker von Zeugen auch gar nicht in der Lehre drin, dass die das wissen, dass Zeugen Jehovas den Job von Israel sich sozusagen übernommen haben. Das ist zu tief im Rabbit Hole schon. Mhm.
Aber da hast du ja jetzt vor allem diese Sache mit Jesus habe 1914 den Thron bestiegen, quasi den weltlichen, das hast du dir genauer angeschaut und da bist du drauf gekommen, das stimmt eigentlich gar nicht.
Ja, genau. Also das war so dieser Prozess des Ausstiegs. Und ich muss da sagen, also wie gesagt, ich war vorher auch, bevor der ganze Ausstieg losging und so, war ich halt echt voll engagiert noch und habe eigentlich keine Zweifel gehabt, dass das die wahre Religion ist, die eine wahre Religion. Da war ich eigentlich schon bis kurz vor diesem Zweifelprozess total überzeugt und habe damals nur, ich sag mal, punktuell bestimmte Lehrfragen, so einzelne Lehren, da habe ich irgendwie mal hier und da Fragezeichen gehabt und habe mir gedacht, so hey, damit ich sozusagen mein Vertrauen in unsere Leitung wiedergewinne und das kurz zu sagen, die Leitung, das ist sowas wie der Papst, nur halt eine Gruppe von Personen, also die für sich beanspruchen, wir sind die Jungs, die Jesus speziell gebraucht.
Ne? Also 8 Personen sind das, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das müssten immer noch 8 sein. Irgendwie ist zwischendurch, hat sich, oder sind es jetzt 9? Ich bin nicht ganz sicher. Da bin ich schon jetzt mit den Jahren, die raus sind. Irgendwas hatte sich geändert. Ich glaube, es sind 9 jetzt mittlerweile.
Da kam der Rat der 9. Da gibt's ja auch, ja.
Der Rat der 9, ja, auf ja. Ja, genau. Und damals war es halt dann, dass ich irgendwie mir gedacht habe, so, hey, an dieser Gruppe, die Bibel für uns auslegt, ich möchte eigentlich mein Vertrauen komplett zurückgewinnen. Das war jetzt nicht total im Eimer, das war einfach nur halt hier und da eben ein paar Zweifel, Mini-Zweifel. Und dann habe ich so eine Art für mich kleines Projekt gemacht und auch drum gebetet und mir gesagt irgendwie so, hey, ich will jetzt so gesehen rausfinden, noch besser, wie ich da die Bibel verstehen muss und so. Und ja, und dann habe ich halt angefangen. Und die erste Lehre, wo ich hängen geblieben bin, damals noch durch jemanden, mit dem ich, also der Schüler von mir war, sag ich mal. Da waren wir gerade bei der Thematik 1914. Und ich wollte dem das eigentlich beibringen, wie Zeugen das verstehen. Und habe mich dann halt selbst damit beschäftigt und gemerkt, ach du Kacke, die Prophezeiungen, die Zeugen Jehovas nutzen, um auf dieses Jahr zu kommen, irgendwann von der Antike aus, von Alt-Babylon und so, gibt es so Prophezeiungen, die Zeugen Jehovas da nutzen und weiterrechnen. Die Prophezeiungen, die hauen mit den aktuellen historischen Daten gar nicht hin, so wie Zeugen das verstehen. Also die Jahre sind anders, das weiß man mittlerweile, wann Zerstörung Babylons damals war und so weiter. Auf jeden Fall habe ich mich da so richtig, richtig bescheuert, also oder auch nicht. Ich habe da halt wirklich mir sogar astronomische Software gekauft, um Sternkonstellationen von 587 vor Christus mir anschauen zu können und so. Also da bin ich wirklich echt tief abgestiegen in babylonische Keilschrifttafeln, um Listen von Sonnen- und Mondfinsternissen dann zuordnen zu können und. Und habe halt nach und nach immer mehr gemerkt, so verdammt, das haut nicht hin. Und dann war für mich, ja, das war ein Schock. Also dieser Gedanke, Moment mal, wenn die Jungs, wo ich glaube, dass die Jesu Team sind, wenn die gar nicht eingesetzt worden sind in dem Jahr, wenn das überhaupt nicht stimmt, dann muss ich ja alles anzweifeln, was ich gelernt habe. Mhm. Und ja, da ging es mir echt gar nicht gut mit. so damals dann. Also da ging es mir wirklich dreckig und halt irgendwie halben Tag im Bett gelegen, mit Herzklopfen eingeschlafen, weil so ein komplettes Weltbild, für das ich ja auch gelebt habe, weil das halt plötzlich anfing, da irgendwie mehr und mehr das Fundament zu verlieren.
Ja, und ich muss sagen, ich kann dir nur applaudieren zu diesem Mut auch, weil du bist mit 38 ausgestiegen. Das war dein Leben, deine Freunde, dein ganzes soziales Umfeld, das waren alles Zeuginnen und Zeugen. Und plötzlich merkst du aber, und ein anderer Punkt ist eben, die Bibel wird da eben wörtlich genommen. Ne? Also das, und über das werden wir heute auch noch sprechen. Also das, und auch jetzt diese Lehren, ja, die da jetzt vertreten werden, die werden einfach, das stimmt genau so. Und dann hast du dann bemerkt, und da hat man dann schon die ganze Akribie bemerkt, die du da letztlich einsetzt in deinen, auch in deinen jetzigen Forschungen, wo es eben, ja, wo du dann eben dem Ganzen versucht hast, auf den Grund zu gehen und dann gemerkt hast, na, das stimmt nicht. Und dann aber auch, das finde ich auch interessant, du hast ja dann natürlich mit Glaubensgeschwistern gesprochen und die haben dann ja teilweise auch interessante Reaktionen gezeigt.
Ne? Ja, 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 das war ziemlich krass. Also genau, ja, was die Akribie anging, also danke fürs Kompliment erstmal. Zeugen sind generell, finde ich, von den Lehren, wie die halt auch in den Gemeinden und so, wie da gelehrt wird, ist das halt alles, ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Christen ganz schön verkopft.
Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, also das ist,
ja. Das ist echt ein Unterschied. Also wenn du jetzt irgendwie in so eine Pfingstgemeinde gehst und da sind halt Arme hoch und wir wiegen uns im Takt der Musik und preisen Jesus und singen Halleluja und so. Also da ist halt die Stimmung eine ganz andere bei den charismatischen Gruppen, dass die halt mehr Party machen teilweise. Und bei Zeugen ist es halt so, wir sitzen da und es ist fast wie in der Schule. Es gibt Fragen und Antworten teilweise, dass von vorne gefragt wird und die Leute können sich melden und Antworten geben. Also es ist halt sehr verkopft. Und ich glaube, das war natürlich dann andersrum auch wieder ein Vorteil, dass ich halt so gesehen dieses analytische Hinterfragen, dass ich dann in dem Moment das natürlich auch nochmal aufgreifen konnte, nur halt um zu dekonstruieren, so gesehen. Aber genau, ich habe da halt auch mit anderen drüber gequatscht. Also drei Personen habe ich so ins engere Vertrauen damals genommen. Und also einer von denen, Verwandter auch, der hat mir dann gesagt so, hey, ich will da nicht mit dir abtauchen in die Gedanken, obwohl der selbst halt in der Gemeinde Ältester war, also da halt Verantwortung hatte und so und eigentlich auch echt, ja, jemand war, der halt wirklich tief im Stoff drin war, so, aber der hat halt gesagt, mir ist das zu heikel, deine Fragen, schick das mal an unsere Zentrale. Also der hatte wirklich Angst davor, sich damit tiefer zu beschäftigen. Und dann bei den anderen beiden war es halt so, dass beide eigentlich nachher gesagt haben so, hey, hier die die Sachen, die du rausgefunden hast, die du hast recht, das haut nicht hin von dieser Prophezeiung. Das stimmt dann wohl nicht mit diesem Jahr 1914. Aber beide Personen haben halt nicht diesen Schritt gemacht zu sagen so, ach du Kacke, dann muss ich ja alles andere anzweifeln, weil diese Gruppe, die uns leitet, ja gar nicht von Jesus eingesetzt wurde. So, also die haben nicht diese Schlussfolgerung für sich gezogen oder die weggedrückt, da bin ich nicht ganz sicher. Und ich sag mal, der eine davon, der ist wirklich total schlauer Kopf, der war auch als Jugendlicher, also der ist als erwachsener Zeuge Jehovas geworden, hatte also Mathematikprofessor, hatte Geschichte studiert gehabt und so und ist wirklich tief mit reingegangen in den Stoff und hat halt selbst dann für sich geprüft und gemerkt, nee, die Lehre, die stimmt nicht. Aber wie es so ist, ich glaube auch einfach dieses, naja, ich bin in einer sozialen Gruppe, wo ich mich wohlfühle und dann ist vielleicht einfach dieses Wohlfühlen kuschelige wichtiger als die Frage, was es war oder nicht war. Ne? Und ich verstehe es auch. Also ich mache da auch jetzt niemandem einen Vorwurf, weil die Konsequenzen zu sagen, mir ist Wahrheit wichtiger und ich möchte dem nachgehen, was ich für richtig halte, ne? Wenn ich Dinge zumindest falsifizieren konnte, dann ja, ist das halt anstrengend, ne? Jetzt gerade bei Zeugen, weil man dann die Leute wirklich verliert aus dem Leben und ganz viel Misstrauen bekommt und Leute, die einen nicht verstehen und sehr emotionale Reaktionen und boah, ich sag dir, das war richtig anstrengend, die Gespräche auch damals. Ich merke es jetzt noch, wenn ich drüber rede, dass es so richtig so, boah, wie schwer das damals war, halt mit Leuten zu reden, die, kennst du bestimmt von anderen Sachen, die so irgendwie ihre Denkschablone nicht verlassen können. Weißt du, wenn sich Leute im Kreis drehen, ne?
Ja, und die dann halt wirklich sagen, ja, stimmt irgendwie nicht, aber es ist ja trotzdem schön, so quasi, ist mir egal, und eben diesen Schritt nicht machen. Deshalb umso bewundernswerter, dass du diesen Schritt so konsequent gemacht hast und jetzt eigentlich ja auf einer ganz anderen, wenn man so will, Mission bist. Ne?
Ja, ich ziehe auch den Hut vor allen anderen. Ich finde es auch immer noch interessant, weil jetzt auch über die Anfänge des YouTube-Kanals, also ich habe immer noch Kontakte halt auch zu Leuten, die sich bei mir melden, die gerade in so einem Ausstiegsprozess sind oder noch bei den Zeugen sind.
Bist du da fragen, Blaupause auch für solche Menschen, die da raus wollen?
Ja, ich weiß gar nicht. Also zumindest, ich habe ja damals den YouTube-Kanal damit gestartet, dass ich am Anfang das machen wollte, um meine recherchierten Zeugenthemen nach außen zu geben für andere, die halt in so einem Denkprozess sind, als Hilfestellung so, ne? Weil ich habe selbst damals da gab es auf deutschen YouTube noch nicht großartig viel Content, ist mittlerweile anders, aber da war halt viel im englischsprachigen Raum schon. Und mir haben dann halt die Videos von den ganzen Amerikanern und Engländern und so, die haben mir echt geholfen. Und da habe ich dann gedacht so, hey, wenn es soweit ist, will ich der Fairness halber oder einfach, weil ich merke, wie schwierig das ist, will ich anderen auch helfen dann. Zumindest die Inhalte rausgeben, was ich da halt in Mühe mir erarbeitet habe. Und darüber, das ist ein Teil noch, ne, so alte Videos im YouTube-Kanal, da stoßen halt Leute immer wieder mal drauf und beschäftigen sich damit und so. Und Blaupause würde ich jetzt sagen nicht, aber also jede Story ist ein bisschen anders, ist ja klar.
Ja, klar. Ja. Mimi fragt, was sind eigentlich die Ursprünge der Zeugen?
Ja.
Seit wann gibt es die denn? Fragt sie dann später noch.
Ja, so Ende der 1870er Jahre, da ging's los. Da gab es ja finde ich eh immer noch faszinierend, dass halt im dem Ganzen von 18 bis 1900 war ja auch in Amerika diese Erweckungsbewegung. Ne? Da sind ja ganz viele christliche Gruppen entstanden und haben teilweise, was ja auch gut ist, glaube ich, mal so Lehren der etablierten Kirchen hinterfragt und sind dann da ihre eigenen Wege gegangen. Und das war da halt dann auch, dass der damals Charles Taze Russell, so hieß der hat eigentlich so eine kleine Bibelgruppe gegründet, also die haben sich einfach mit Christen getroffen und haben dann sich über biblische Lehren unterhalten und halt Bibel gelesen und sich gefragt, so stimmt das so oder kann man es auch anders verstehen? Und der hat damals dann auch einen Verlag gegründet mit einem anderen zusammen, noch, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, die haben sich nachher getrennt, also da gab es dann halt sozusagen eine andere Gruppe noch, die draus entstanden ist, eine christliche. Und der Russell, die hießen damals noch Bibelforscher, die haben dann halt weitergemacht, haben immer neue Leute gefunden, die sich da angeschlossen haben und so weiter. Und über die Jahre hinweg hat sich dann die Führung irgendwann geändert. Und in 1930er Jahren, 31, da haben sie dann den Namen Zeugen Jehovas erst angenommen. Also wenn man will, gibt es seitdem Zeugen Jehovas. Aber die Ursprünge, die Zeugen bei sich selbst sehen, ist halt so diese 1870er Jahre. Aber eigentlich ist da Vorarbeit noch. Also wenn man guckt, so historisch gibt einen Autoren, Penton heißt der, James Penton oder Roger Penton, bin gerade nicht ganz sicher. Der hat ein Buch über die Geschichte von Zeugen Jehovas geschrieben, der geht noch weiter zurück zu diesen Entwicklungen im christlichen, im amerikanischen Raum. Ne? Also was da halt für Endzeitideen auch gerade so aufkamen und so, das war damals ein ziemlicher Hype.
Okay,
das ja, heißt, ich hoffe, dass die Frage das beantwortet, also dass also, ein bisschen Antwort ist.
Das ist jetzt nicht so wie bei den Mormonen, wo jetzt wirklich eine Begegnung mit Transzendenz am Anfang stand.
Ja,
oder, nee. Oder nee, mit nee, den Numinosen also, oder wie immer man auch will, sondern, also wie du sagst, sehr verkopft.
Ja,
gleich von Anfang an. Also ja, kein Erweckungserlebnis, keine Begegnung mit, ja.
Nee, ganz im Gegenteil. Also wundert mich auch,
Erzengel.
Weil eigentlich viele Gruppen sind ja damals so, ja, Freundin war in Neuapostolischen Kirche, die haben zum Beispiel auch damals, als die starteten in Schottland, da haben die halt auch so Sachen gehabt wie Zungenreden und Wunder und solche Sachen, ne? Also so charismatische
Chandel,
Ereignisse.
Chandeln, ne? Neudeutsch, in Zungenreden heißt heute Chandeln, oder? Kann man sagen?
Jein.
Okay.
Ich würde sagen, Channeln ist ja dann schon eher, wo du wirkliche komplette Botschaften übermittelst aus dem spirituellen Reich, ne? Und in Zungenreden ist teilweise, das gibt's auch im Islam, habe ich letztes Jahr erst erfahren, oder in anderen Gruppen auch, wo die Leute teilweise in irgendwelchen Sprachen was brabbeln, Also was gar keine Sprache ist, also einfach so wie Wortsalat dann klingt.
Oder Altbabylonisch vielleicht, das man gar nicht mehr kennt.
Ja, du kannst es ja aufzeichnen, ne? Also, aber bei dem Zungenreden oder so gibt's eben dann auch Sachen, die halt nicht zuordnenbar sind. Und dann sagen sie, ja, in der Bibel wird halt gesprochen von Sprachenrede, also wirklich Fremdsprachenreden, Zungenreden, Engelszungen, so Sprachen, die nicht menschlich sind, aber irgendeinen Ausdruck finden, so. Und ich würde sagen, Channeln ist eher sowas wie prophetische Rede oder so. Ja. Nur, dass die Story dann halt nicht von Gott kommt, sondern vielleicht von irgendwelchen anderen Entitäten. Ne?
Ja, vom Ashtar-Command oder so.
Ja, genau. Also es ist halt irgendwie nochmal eine andere Nummer, würde ich sagen. Channeln würde ich da unterscheiden. Genau. Aber Zeugen, genau, also weil du es gefragt hast. Zeugen, nee, die sind, die hatten solche Sachen gar nicht. Die haben halt wirklich ihren Hirnschmalz da verwendet, gerade der Russell damals, der hat auch völligen Mumpitz gelehrt, auch aus Zeugensicht heutzutage, wenn du das liest, denken sie dir, was ein Quatsch, dass da irgendwie Sachen in der Bibel die Dampflok bedeuteten und all sowas, ne? Aber der hat halt sich auch dann in Debatten mit anderen Christen auseinandergesetzt und konnte argumentieren, war charismatisch und naja, aber ohne Übernatürliches da, interessanterweise, ja, hatten viele andere schon.
Jetzt, ich will jetzt nicht zu lange auf dem Thema bleiben, aber ich finde es einfach auch faszinierend. Also ist ich finde solche, ich sag mal, solche strengen und fast schon, kann man sagen, Sektoid, man ist jetzt die Frage, Sekte oder nicht, egal, ist mir auch völlig wurscht. Aber ich finde sowas wirklich faszinierend, auch wie das funktioniert und so weiter. Und ich meine, wie fühlt man sich da als Angehöriger einer Gruppe von 8 Millionen ungefähr Auserwählten, die dann die Endzeit überleben, als einzige, weil das wird ja auch gelehrt. Alle anderen müssen sterben oder, ja, aber nur die, die jetzt diesen wahren Glauben folgen, werden überleben. Jetzt weiß ich ja, warum, wenn Leuten manchmal Zeugen Jehovas an und wollen mit mir über Gott sprechen, meistens habe ich nicht wirklich Zeit und die schauen aber immer so mitleidig, vielleicht deshalb. Also ich meine, wenn man dann sagt, nein, ich habe leider keine Zeit, dann immer so, ja, okay. Also vielleicht denken sie die, oh je, der Arme, er wird mit untergehen.
Ja, genau. Also das ist schon, sie sagen jetzt nicht abschließend, dass es hundertprozentig ist, dass du dann stirbst, wenn du nicht zuhörst. Ne? Aber die Chance ist dann, glaube ich, aus der allgemeinen Zeugensicht schon sehr groß, dass die, die nicht zuhören und die Chance hatten und es ablehnen, so gesehen, nicht mit Zeugen Jehovas reden und deswegen haben sie ja nie die Wahrheit kennengelernt, dass die dann halt in Harmageddon vernichtet werden. Ich glaube, das ist schon
Harmageddon, genau. Woher kommt das eigentlich, dieses Wort Harmageddon?
Das ist aus der Offenbarung. Das ist ein Begriff aus dem Hebräischen. Harmoed ist das eigentlich. Berg von Megiddo. Also Har ist Berg und Moed ist irgendwie Megiddo. Und es gibt eigentlich keinen Berg Megiddo. Also deswegen ist es erstmal kurios, warum das da vorkommt. Es gibt eine Ebene Megiddo in Israel. Das ist eine Interpretation von vielen, auch normalen anderen Christen und so, die sagen so, hey, dieses Harmageddon oder Armageddon, was da erwähnt wird, das bezieht sich auf diese Ebene von Megiddo. Und da haben in Israels Zeiten damals in der Antike halt wichtige Schlachten stattgefunden. Deswegen sagen die, Harmageddon ist die Schlacht Gottes, die letzte. Das ist eine Interpretation. Und dann gibt's noch eine andere von einem Theologen, habe ich mal gehört, die finde ich fast noch besser, weil der erklärt dann auch, warum das Ding Berg heißt. Der sagt nämlich, ja, dieses Harmoed, also man kann es auch anders übersetzen, als nicht Berg von Megiddo, sondern im Hebräischen erlaubt ist die Übersetzung auch zu sagen Berg der Zusammenkunft. Und Berg der Zusammenkunft, das weist eigentlich bei Israel auf Jerusalem hin. Da gab's den Tempelberg, wo sich halt dann, ne, bei wichtigen Festen ist man da hingegangen, hat sich zusammengesammelt, Opfer dargebracht und so. Und dass sozusagen diese letzte Schlacht Gottes, dieser Krieg, wie auch immer, das die Leute dann eben nennen wollen, dass dieses Harmageddon eigentlich sich auf diesen Tempelberg, diesen Berg der Zusammenkunft bezieht, also auf ein Ereignis, was halt zentral mit Gottes Volk zu tun hat. So, ne? Also das wären zwei Interpretationen. Bei Zeugen ist das halt mit dieser Schlacht auf der Ebene, so Krieg Gottes. Und genau, und da würden halt dann aus Zeugensicht der Großteil der Menschen, die aktiv leben, so, die würden in der Masse sterben und primär Zeugen Jehovas und halt noch andere, die irgendwie eine Chance noch bekommen müssen, nie von Zeugen Jehovas gehört haben vorher oder so, die dürfen dann auch überleben. Ja, das ist tatsächlich die Ansicht.
Ah, okay. Also wenn jetzt jemand ein indigenes Volk ist, zum Beispiel einem indigenen Volk angehört oder keine Ahnung.
Ja, genau.
Oder eremitisch gelebt hat, ja, und nie Fernsehen geschaut hat.
Naja, die kriegen ihre Chance, genau so. Da ist dann schon die Sache.
Wenigstens, dass, okay.
Ja, ja, genau. Das ist dann ein bisschen großzügiger ausgelegt, dann so, dass gesagt wird, hey, wer die Chance nicht hatte, mit Zeugen zu reden oder nicht angesprochen wurde, nicht gepredigt wurde oder Missionschance, ja, da guckt Gott ins Herz, ne, und die kriegen dann unter Umständen auch ihre Chance, weil sie eigentlich ja versucht haben, das Richtige zu machen und so. Ja.
Genau, Predigen ist eben deshalb auch so wichtig, ne, weil man muss ja möglichst genau vielen die Chance geben, sich der Wahrnehmer hinzuwenden und gerettet zu werden.
Ja, ja, das geht so weit, dass die Zeugen sagen, hey, wenn du nicht gehst, wenn du nicht diesen, ja, von Tür zu Tür oder halt irgendwie anders missionieren und so, wenn du das nicht machst, dann lädst du sogar Blutschuld auf dich.
Ja.
So, ne? Also so
extrem. Ja,
ja, ja, und du wirst sogar, auch bevor du dich taufen lassen kannst, so als Vorstufe dazu, wirst du erstmal, das nennt sich dann Verkündiger, ist erstmal dein Job so, hey, zeig, dass du Zeuge Jehovas werden möchtest, indem du mitmachst bei diesem Missionieren, ne? In den Straßen, an den Türen und so. Wenn du es nicht machst, kannst du dich auch gar nicht taufen lassen.
Ah,
ja, okay. Also das ist da schon so ein,
also da bist
deswegen
du,
sind Zeugen da bekannt, ne,
mit diesem Merkmal. Azubi bist du da
nochmal. Ja, genau. Richtig, Azubi. Ja.
Ja, faszinierend. Aber du hast ja,
ach, und darf ich noch was reingrätschen?
Bitte.
Weil du sagtest mit, ja, Sekte oder nicht, wie soll man es nennen und so, ne? Für mich ist mittlerweile, also Sekte finde ich auch immer ein bisschen schwierig, ein bisschen beladen, den Begriff, so. Weiß ich nicht, nutze ich ungern. Sekte heißt ja eigentlich so eine Abspaltung, ne? Müsste man immer fragen, so, ja, wovon denn, ne?
Ja, vom Christentum in dem Fall, ne?
Ja, ja, aber wenn es so siehst, ist halt, das Evangelische ist eine Abspaltung vom Katholischen, dann ist evangelisch sein eine Sekte, so, ne?
Ja.
Also,
sehen aber wahrscheinlich manche, ich weiß es nicht, oder?
Ja, manche würden es
am Anfang so sehen, wahrscheinlich,
die Katholiken, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich finde den Begriff schöner, den hat ein Psychologe geprägt. Wie heißt er nochmal? Komme ich bestimmt gleich drauf. Auf jeden Fall hat der ein Modell erstellt. Stephen Hassan heißt der, wen es interessiert. Stephen Hassan. Der hat ein Modell, das Bite-Model, also wie beißen im Englischen, ne? B-I-T-E. Und der sagt, es gibt halt Gruppen in der menschlichen Gesellschaft, die können religiös sein, können aber auch wirtschaftliche oder politische oder soziale Gruppen sein. Und die sind gekennzeichnet durch vier Faktoren. Also deswegen dieses Bite. Das B wäre nämlich Behavior, also das Verhalten wird kontrolliert in den Gruppen. Dann I, die Information, die man aufnimmt, wird kontrolliert. T, Thought, die Gedanken werden kontrolliert. Und E für Emotion, die Gefühle werden kontrolliert. Und in seinen Büchern hat er dann sozusagen Listen an Fragen, wo man sich mal zuordnen kann in der Gruppe, in der man gerade ist. Ist es da so, dass mein Verhalten, Informationen, Gedanken und Emotionen, dass die einem großen Druck ausgesetzt sind? Und den Maßstab, das finde ich interessant, den kann man an Zeugen Jehovas legen. Da würde ich sagen, für mich jetzt, ja, die gehören in diese, aus Hessens Sicht, High Control Groups, eben, dass eine hohe Kontrolle ausgeübt wird in den Bereichen. Aber du kannst auch andere Sachen nehmen, ganz, keine Ahnung, zum Beispiel auch aktuelle politische Entwicklungen nehmen oder gesellschaftliche Entwicklungen in Bezug auf bestimmte Themen oder so, ne, Gender-Thema oder so, und kannst dann auch sagen, Moment mal, hier greift plötzlich das Bite-Model, ne? Also hier hast du eine High-Control-Group, die da entstanden ist, aha, weil diese ganzen Dinge beeinflusst werden von außen, ne? Das ist wirklich spannend.
Ne? Ist es. Nämlich, was für Parallelen sich dann ergeben zwischen völlig Art und Dingen.
Ja, das ist der Hammer. Und man wird auch, das ist das Schöne, finde ich, mit durch den Ausstieg und dieses Beschäftigen damit, das fördert auch ungemein die Sensibilität für solche Entwicklungen, ne? Wie jetzt Politik, Gesellschaft und andere Sachen und so. Also bei mir jedenfalls. Ich glaube, bei vielen anderen Ex-Zeugen ist es auch, dass die halt feinfühliger sind für so Druck von außen und so. Das ist dann einer der Boni, die man erhält, wenn man dann da rausgeht.
Na klar, da bist du ziemlich sensibilisiert für sowas. Man kennt es einfach, man erkennt es wieder dann. Psychedelic Alien fragt, was denken die Zeugen über andere Religionen?
Mhm. Ja, also ich unterscheide mal direkt über andere Religionen und andere Gläubige. Ne? Also ich mache mal den Unterschied, antworte erstmal in Bezug auf andere Religionen, also als System, ne? Als System sowas wie das katholische hierarchische Glaubenssystem mit allen Dogmen, die dazugehören oder so. Oder das evangelische Glaubenssystem mit ihren Glaubenssätzen, die sie haben oder sowas. Ne? Also als Religion sagen Zeugen Jehovas, hey, die Dinger sind alle Erfindungen von Satan, von diesem bösen, abgefallenen Engel. So, der nutzt andere Religionen, konstruiert die Divide et Impera so gesehen, um Menschen zu manipulieren und vom wahren Gott abzulenken. Das ist halt erstmal in Bezug auf diese Struktur der Religion. In Bezug auf die Gläubigen, die Einzelnen, da ist es dann eher so, dass die halt da auch schon, das ist ja eher der Gedanke, ich gehe zu denen hin und will denen ja helfen. Ne? Die sind deswegen nicht böse, die anderen, sind keine bösen Menschen oder so, sondern da ist dann schon der Gedanke so, hey, die Leute sind eigentlich arme, verlorene Schafe, die manipuliert wurden und wir müssen denen helfen. So, also das ist eher so ein wohlwollender Blick auf die Menschen, aber ein negativer auf diese Struktur. Ja, ich glaube, das... Mhm. Müsste ausreichen.
Okay.
Deswegen werden die Religionen auch alle platt gemacht dann irgendwann, ne? In Harmagedon, die werden natürlich eingestampft, ist dann Glaubenssicht der Zeugen.
Ja, alles klar.
Ja.
Ja, also du bist da einen sehr, sehr, du bist da tief drin gesteckt und dann einen, ja. Bist da einen weiten Weg gegangen. Du hast, glaube ich, auch eine, oder du hast auch eine Fortbildung in Hypnose gemacht. War das vor deinem Ausstieg oder dann danach?
Ja, genau. Das war vorm Ausstieg. Aha. Das hätten die anderen gar nicht wissen dürfen, würde ich mal jetzt rückblickend sagen. Weil so Sachen wie Hypnose sind bei Zeugen, da unterscheiden die aus meiner Sicht noch nicht gut genug. Also die sind jetzt nicht so, dass die halt moderne Medizin oder sonst was irgendwie per se ablehnen oder sich nur mit Kräutern behandeln würden oder sowas. Ne? Also die sind schon für Wissenschaft und Fortschritt. Und ich glaube, wenn man bei Hypnotherapie dahinter guckt, kann man vieles ja auch wissenschaftlich gut erklären. Aber Zeugen sehen halt da immer eher so ein Verbindung zum Okkulten, zum Spirituellen und haben da dann halt die Angst, dass sie sich halt mit irgendwelchen bösen Geistern einlassen im schlimmsten Fall und so. Deswegen machen die das im Allgemeinen nicht oder raten davon ab. Also primär, ne? Ist ein bisschen besser geworden als noch vor 50 Jahren oder so. Aber ich glaube, das ist so die Grundansicht. Und bei mir war es damals aber so, okay, ich habe für mich damals gesagt, so, ey, mein Gewissen lässt das zu, ich weiß, da ist jetzt nicht irgendwie, das ist keine Beschwörung oder sonst was. So, das war meine Einstellung und habe dann halt da Seminare besucht, einmal NLP, also neurolinguistisches Programmieren. Ist ja auch so eine, ja, wie kommuniziert man und solche Sachen oder halt auch therapeutisch, wie arbeite ich mit Leuten, um Traumata aufzulösen oder Phobien aufzulösen und so. Und bei dem Hypnose, das war von Milton Erickson, falls der jemand was sagt. Also wo es auch eher um, naja, ich würde sagen, darum ging halt, wie kann man mit Emotionen arbeiten, mit vergangenen Ereignissen arbeiten und so. Ne? Also das war super interessant. Hat mich dann aber logischerweise auch ein bisschen immer so schon damals in diese Bewusstseinsfragen und so reingebracht. Ne? Aber genau, das waren da
also das so, war eigentlich so ein Einstieg auch in veränderte Bewusstseinserfahrungen, die jetzt nicht innerhalb dieses doch eher rigiden Glaubenssystems sich abgespielt haben.
Ja, könnte man vielleicht sagen, also zumindest, okay, jetzt wenn ich sage, ich bin in einer Trance oder ich habe mich in Selbsthypnose, ne, versetzte mich selbst in eine Trance oder ich habe mich hypnotisieren lassen oder so, habe ich ja gemerkt, wie sich das anfühlt. Von daher, okay, das ist schon ein veränderter Bewusstseinszustand, ein ganz harmloser. Das würde ich sagen, ja, da waren dann Berührungspunkte. Und es hat die Offenheit gefördert, einfach auch für andere Themen. Ne? Also da war dann damals der Chris Mulzer, wo ich auch auf dem Seminar war, Trainer, der hat dann halt von seinen Drogenerfahrungen erzählt auch. Das fand ich dann schon irgendwie auch faszinierend. Oder ja, so genau, so Schnittmengen halt zu auch solchen Dingen, so wo Übernatürliches unter Hypnose passiert, ne? Wo Leute im Kühlwagen irgendwie eingesperrt wurden, versehentlich, und sind dann da irgendwie, waren morgens tot mit irgendwie Erfrierungen, so Berichte und so, nur der Kühlwagen war gar nicht angewiesen. Also wo Leute sich also durch Hypnose einfach Phänomene, körperliche Phänomene auch hervorgerufen wurden und so. Also das hat mich damals dann schon auch irgendwo beschäftigt und so ein bisschen die Türen aufgemacht zu der Frage halt, wie funktioniert unsere Wirklichkeit? So, wie hat jetzt aus der Sicht so, wie hat Gott Realität gemacht, ne? Zum Beispiel und sowas. Also es war nicht der erste Berührungspunkt zu abgefahrenen Themen, das war ja vorher auch UFO-Sachen und so, aber das war halt der erste Berührungspunkt oder ein engerer zu Bewusstsein. Ja, ja, das schon.
Ja.
Stimmt.
Interessant, ja. Also und ja, heute bewegst du dich quasi, also Face.Science sagt es ja schon, in diesem sehr, sehr spannenden Spannungsfeld und viel überraschenden, finde ich. Also da gibt es einige sehr interessante Beiträge, es gibt viele interessante Beiträge zu allen möglichen Themen auf deinem Kanal, aber auch dazu, in diesem Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Religion. Mhm. Ja,
ja,
und schwierig. Das ist ja auch interessant, ne? Man geht ja allgemein davon aus, ja, also die Religion und die Wissenschaft, die sind Feinde, ne? Die ja, sind. Und du hast da in einem deiner Beiträge herausgearbeitet, dass zum Beispiel Robert Boyle, das war ein Physiker, der dann eigentlich einer der ersten war, ich glaube, das war im 14. Jahrhundert, also der kam so aus der Alchemie und hat sich dann auch sein, also ich glaube, der Mann ist, wäre zum Beispiel eine Sendung wert, wahrscheinlich, und der hat sich dann begonnen herauszuarbeiten aus dieser griechischen Philosophie. Ja, man braucht sich die Natur gar nicht anschauen. Man rein durch Nachdenken und Logik kommt man dazu, wie sie funktionieren muss. Ne? Also Planeten müssen in Kreisbahnen sich bewegen, weil der Kreis ist einfach die perfekte Form. Was soll es anders sein und so weiter. Und Robert Boyle war dann, glaube ich, einer der Ersten, der gesagt hat, ja, also Gottes Freiheit. Also der hat erstens einmal gesagt, Gott ist nicht dran gebunden eigentlich. Also aus der Religion kommend, ja, ein gläubiger Mann, ne, sagt, na, warum soll sich Gott an solche komischen Regeln halten, die irgendwelche Griechen aufgestellt haben? Und was wir tun müssen, ist die Natur zu beobachten. Wir müssen uns anschauen, was da wirklich passiert und nicht so arrogant sein anzunehmen, wir könnten quasi Gottes Wege vorhersagen. Finde ich sehr interessant. Das heißt, die Religion, genau diese religiöse Sicht hat dann eigentlich die empirische Forschung begründet.
Ja, genau. Da muss man sogar sagen, also jetzt die alten Griechen waren ja auch religiös, ne? Ist ja klar, ne? Kamen aber nicht zur wissenschaftlichen Methodik. Und das hat halt der Stephen Meyer in einem seiner Bücher da halt rausgearbeitet. Deswegen hatte ich da auch die Videos, da ging es um dieses Buch, The God Hypothesis oder so. Auf jeden Fall dieser Hintergrund, dass das Verständnis im Christentum, wie die halt Gott verstehen, also den einen Gott, ne, der Ursprung ist sozusagen auch von der kompletten Natur, der die ins Dasein gebracht hat, der wird ja in jetzt der Tora oder ne, im Alten Testament oder im Neuen Testament, wird ja dieser christliche Gott mit bestimmten Attributen versehen. Und eben auch, sagen wir mal, mit Eigenschaften sozusagen, dass man Gott verstehen kann. Also das ist schon eine Prämisse, die eigentlich Christen umtreibt, dass sie sagen so, hey, ich habe hier ein Buch, ne, aus dem kann ich Gott kennenlernen. Und tatsächlich gab es dann eben diese christlichen Denker da in der Zeit, ne, die ja mehr und mehr gesagt haben, Moment mal, wir haben nicht nur dieses geschriebene Werk, ne, da die Heilige Schrift, sondern wir haben auch ein Buch der Natur. Und wenn unser Gott halt bestimmte Prinzipien hat und bestimmte Regelmäßigkeiten, auf die wir vertrauen können, der ist da nicht, dass er irgendwie ständig rumschwankt, dann sollte es auch so sein, dass wir halt von diesem einen Gott auch Prinzipien aus diesem Buch der Natur ableiten können.
Das Buch der Natur ist natürlich jetzt eine Metapher, ne? Also das
genau,
ist einfach korrekt, die Naturbeobachtung.
Genau, ja, richtig. Ne? Aber da eben zu sagen, ne, die gleichen Prinzipien, die halt in diesem geschriebenen Werk gelten zum Verständnis, müsste man eigentlich sagen, diese Verstehbarkeit Gottes, das waren dann schon christliche Leute, die maßgeblich damals die wissenschaftliche Methodik geprägt haben oder vorbereitet haben auch. Mir fällt auch gerade noch ein hier Ockham, ne? Also Ockhams Rasiermesser, sagt man ja immer, ne?
Genau.
Dieses, dass eine Theorie mit möglichst wenig Annahmen wahrscheinlicher ist als eine mit mehr Annahmen, ist ja logisch, ne? Mit jeder Annahme, die dazukommt, die könnte ja theoretisch falsch sein, die Annahme. Also jede Annahme mehr macht die Wahrscheinlichkeit, dass es daneben liegt, größer. Deswegen weniger Annahmen gleich besser. Und dieser Ockham, das war halt auch ein Geistlicher, ne? Also, oder naja, Isaac Newton war auch religiös und so. Also die Leute damals, das war ja auch normal, ne? Zu der Zeit war hier in der westlichen Welt, waren die Leute halt christlich, ne? Und haben dann aber nicht gesagt, so, wir müssen einfach nur glauben und sagen, akzeptieren, was die Kirche uns sagt und so, sondern ist schon interessant, dass da halt auch so ein bisschen, vielleicht auch, weiß ich aber nicht so genau, nur jetzt gefühlt, so eine Emanzipation von der Kirche gleichzeitig dann noch beigetragen hat, ne? Dieses wissenschaftliche Denken auch nach vorne zu bringen. Und nachher halt so weit getrieben hat, dass man dann sich immer weiter emanzipiert hat, dann vom Glauben weg nachher komplett, ne, um zu sagen, es gibt gar nichts Übernatürliches mehr. Also die Ereigniskette von Boyle und Ockham und den Jungs damals, diese Ereigniskette, die ging halt weiter, ne, und hat sich dann ins Extrem hochgeschaukelt, würde ich mal so für mich jetzt einordnen.
Ja.
Ja.
Genau,
aber interessante Zeit, also diese auch historisch, einfach mal dahinter zu gucken, woher kommt das eigentlich, ne? Diese Methodik und so. Spannend.
Ja, aber das ist sehr überraschend, ne? Dass diese Methodik eigentlich aus auch jetzt Ockham, ne? Glauben ja die meisten, das ist so das Totschlagargument gegen jegliche übernatürliche Annahme. Ne?
Ja. 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 Genau, oder Augustinus, ne? Da habe ich auch, der ist ja noch früher, das war ja, weiß ich nicht, 300 oder so, ich hab's immer nicht so mit den Daten, aber ich glaube irgendwie so in der Zeit. Also einer dieser Kirchenväter, ne? Das war ja dann noch eine Ecke vorher. Und von dem hatte ich auch mal ein Zitat gelesen, dem Sinne nach kriege ich jetzt nicht komplett zusammen, aber da hat er gesagt so, hey, wir Christen, wenn wir an irgendwas glauben und wir beobachten etwas in der Natur, was dem widerspricht, dann müssen wir ans Reißbrett und unsere Theologie überprüfen. Also der war halt eigentlich so fortschrittlich, dass er gesagt hat, so Moment, ich biege mir nicht die Bibel zurecht und sag jetzt, die Erde bleibt flach, weil es in der Bibel drin steht. Sondern der Augustinus hat eigentlich gesagt, so Moment mal, wenn wir irgendwie Beobachtungen machen, die belegen, dass die Erde rund ist und die Bibel scheinbar was anderes aussagt, dann müssten wir uns eigentlich mal ans Reißbrett setzen und den Text und unsere Interpretation überprüfen. Als ein Kirchenvater so, ne? Also Hut ab, der hat auch viel Blödes irgendwie aus meiner Sicht gesagt, mit Höllenlehre und so. Aber das fand ich wirklich ein total spannendes Zitat von dem.
Aber das ist der nächste interessante Punkt, nämlich wenn jetzt nämlich ein Widerspruch auftritt zwischen empirischer Forschung und dem, was in der Bibel steht, was dann?
Ja, genau. Dann ist halt, das ist immer so ein bisschen die Frage auch, wenn du einen Text hast, der irgendwann geschrieben wurde. Also nehmen wir jetzt einfach mal so die Bibel als antiken Text. Dann ist ja erstmal die Frage, was war die Intention, als die geschrieben wurde? Ne, was ist da der Hintergrund gewesen und was war die damalige Welt? Wenn ich jetzt gar nicht christlich wäre, ich bin jetzt einfach Atheist oder so und ich gucke mir den Text an und ich würde den lesen, was würde ich dann machen? Dann würde ich mich fragen, okay, was haben die denn damals geglaubt in der Antike? Jetzt nicht nur in Israel, sondern ringsherum in den Nationen und so. Was hatten die denn für ein Weltbild? Naja, und die hatten halt das Weltbild, dass die Erde irgendwie flach ist und darüber ist eine Kuppel und irgendwo unten drunter gibt's ein großes Meer in der Unterwelt oder so. Ne? Solche Sachen gab's dann. Und das ist irgendwie abgegrenzt. Also die hatten schon einfach ein Weltbild des Kosmos, was natürlich nicht der neuen wissenschaftlichen Methodik entspricht. Jetzt ist die Frage, dieser antike Text, die Bibel, kann man den ernst nehmen, jetzt aus christlicher Sicht? Sagen wir mal, da wird dieses antike Weltbild vorkommen, also eine Kosmologie, die eigentlich den Nachbarnationen entspricht, die wissenschaftlich inkorrekt ist. Was wäre aber, wenn der Text gar nicht dafür gedacht ist, mich in Physik zu unterrichten oder in Geologie oder Geografie? Also wenn der Text nicht ein wissenschaftliches Lehrbuch ist, sondern was ist, wenn das, was Christen als Inspiration ansehen, im Grunde genommen Themen innerhalb dieses Textes eingebaut hat, wie zum Beispiel das Thema, naja, meiner eigenen Beziehung zum Übernatürlichen. Also was sagt der Text aus zu meiner Beziehung als Mensch oder von der Menschheit zu dem, was spiritueller Raum ist? Wenn das die Intention ist von dem Text, wenn es darum eigentlich geht, Weisheitslehre, ne? Weisheiten abzuleiten für uns heutzutage und die auch mein Handeln mit prägen können zum Guten, dann muss ich nicht nach wissenschaftlicher Genauigkeit Ausschau halten. Also dann kann ich den Text ernst nehmen, auch wenn der wissenschaftlich inkorrekt ist mit der heutigen Zeit. Aber ich kann halt einfach sagen, hey, diese Texten damals wurden genutzt, inspiriert, angehaucht, ne? Daher kommt dieses Wort inspirieren vom Hauch, von Atem. Also da wurde sozusagen etwas hineingeatmet, wie man es auch in anderen Textgattungen, einem Gedicht. Also keiner wird irgendwie ein Gedicht so lesen, dass du sagst, ich muss das wissenschaftlich genau lesen, das Gedicht. Ne? Ist Quatsch, sondern man liest ein Gedicht so, dass man halt diese tiefen Wahrheiten, die da drin sind, wertschätzt und annimmt und darüber nachdenkt und so. Und das ist aus meiner Sicht halt auch echt ein Fehler, den viele Christen heutzutage machen. Nicht nur Zeugen Jehovas, sondern viele auch evangelikale Christen, die die Bibel dann zu wörtlich nehmen, dass die eben immer noch dem Text was aufs Auge drücken wollen, was er halt nicht ist. Als ob du eben sagst, das Gedicht hier ist mein biologisches Lehrbuch. So ist es halt nicht. Es ist ein Gedicht, ne? Und trotzdem wahr. Und vielleicht wahrer und wichtiger als das Biobuch. Ne? Das ist ja auch Gedichte oder so, können ja teilweise viel mehr beinhalten und viel mehr prägen oder andere Textgattungen als jetzt irgendwie der Aufbau von einem Atom oder so.
Okay, also das Problem entsteht dann vor allem darum, daraus, dass man biblische Texte oder heilige Schriften erstens einmal wortwörtlich versucht zu interpretieren, wobei die Worte vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren andere waren als jetzt. Also da hakt das Ganze schon einmal.
Ja.
Und dass die Bibel immer ganz eine andere Intention hat als keine Ahnung, die Lehre der Gravitation von Newton oder so.
Ja, genau.
Okay.
Ich kann ein Beispiel mal nennen, weil das kennen ja mal viele, wenn man sagt, ja, die Schöpfungstage und so, was ein Quatsch, ne? So, also, und die Schöpfungstage, wenn man die jetzt versucht, in ein wissenschaftliches Gebäude reinzupressen, gibt's auch Christen, auch Wissenschaftler, die das versuchen, ne?
Also. Es ist ja wirklich, glaube ich, 7 Tage wird die Welt erschaffen, aber das, Moment, wie soll, was ich daran nicht verstehe, ist, ja, wenn es noch gar keine Welt gibt, also, ein Tag ist ja, die Erde dreht sich einmal um sich selbst, ne?
Ja.
Aber wenn es die Erde noch gar nicht gibt und überall es noch nicht gibt, wie, was ist dann ein Tag?
Ja, ich meine, da ist halt die Sache, jetzt, wenn er die Genesis liest oder sowas, dann ist ja am Anfang der Geist Gottes schwebte über den Wassern oder so. Ne? Und da hast du natürlich, hey, dann müsste man sagen, ja, wenn da Wasser sind, dann ist das die Story der Erde. Ne? Dann ist die Erde schon da, dann geht's damit los, so gesehen. Ne?
Außer die Wasser sind jetzt wieder eine Metapher.
Korrekt. Genau, ne? Und das ist auch gut, also ne, Wasser als Metapher zu sehen, das würde ich sofort befürworten. Aber deswegen, also ich wollte nur sagen, es gibt Wissenschaftler sogar, die versuchen, vielleicht nicht unbedingt die Tage buchstäblich zu nehmen, aber sagen wir mal die Struktur, also was ist an Tag 1, Tag 2, Tag 3 und so, ne? Also dass die das versuchen, in die Wissenschaft reinzupressen. Ich denke immer noch, dass man den Text Gewalt antut und also Theologen, gibt schlaue Theologen, die sich damit beschäftigen. Und wenn man die Tage nämlich anders versteht, aus der damaligen antiken Sicht, wenn man schaut in Ägypten zum Beispiel, also was war da wichtig in deren Schöpfungsberichten? Da ging es nicht darum, wie hat Gott Atome oder ein Universum gemacht oder so, sondern die hatten eine ganz andere Sicht der Dinge. Es wurde mal verglichen mit so einem Theaterstück. Also angenommen, du fährst, wenn ich kurz die Metapher bringen kann, sagen, du fährst ins, hast dich verabredet mit einem Freund und willst dir ein Theaterstück angucken und so. Und du kommst zu spät. Und der sitzt da jetzt schon und man sitzt in so einer Loge irgendwie und so und setzt sich daneben und dann fragst du den jetzt so, ja, wie hat's denn angefangen? Und dann sagt er so, ach so, naja, also vor 10 Jahren und so, da haben sich ein Architekt und ein Baumeister getroffen hier und die Stadtplanung und dann haben die hier das Theater halt geplant und du so, nein, ich will wissen, wie es angefangen hat hier, das Stück. Und dann so, ach so, das Stück, ja, also der Intendant und hier Autoren und die Leute, die haben sich halt irgendwie vor einem Jahr getroffen und du dann wieder halt, nee, Quatsch, ich will wissen, wie das Stück angefangen hat. Was ist passiert, seitdem der Vorhang hochgegangen ist, ne? Also du hast die Frage, wie hat's angefangen und kannst ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Und du wolltest eigentlich wissen, was für ein Schauspiel hat stattgefunden, was haben die Schauspieler für Rollen übernommen, für Funktionen übernommen, ne? Was war das Stück eigentlich? Und bei der Bibel macht man jetzt Folgendes und da gehen dann Leute hin und sagen so, hey, Genesis, Schöpfungsbericht, ja, wie hat's angefangen? Und du deutest die 7 Tage so, als wäre das das Bauprojekt des Theaters. ist Quatsch, ne? Dumme Antwort, so jetzt beim Theater. Du könntest auch hingehen und das so deuten wie die alten Ägypter, nämlich, was ist auf der Bühne passiert? Welche Rollen sind zugeordnet worden? Also zum Beispiel die Rolle, die Funktion, jetzt aus einer funktionalen Sicht, fast wie bei Programmierern, die Funktion, dass da ein Prozess ist, Tag und Nacht, das Licht da ist. Ne? Ist wichtig für Landwirtschaft und so. Ich brauche Tag und Nacht. Oder Tag 2, da wird dann beschrieben, wie die Wasser getrennt werden. Wasser am Himmel, Wasser auf der Erde. Also Tag 2 eigentlich Regen und Wasserkreislauf, der wird da beschrieben. Und also einfach die Funktion, wir brauchen Wetter, ganz simpel gesagt. Tag 3 ist dann halt so, hey, wir brauchen Pflanzen. Tag 4 ist dann halt irgendwie, wir brauchen Zyklen im Kalender und so weiter. Und du kannst die Schöpfungstage durchgehen und du wirst merken, zu jedem Tag hast du bestimmte Funktionen, die zugeordnet wurden. Also die Funktion einer geordneten Welt wird da beschrieben. Und das Gegenteil von einer geordneten Welt war in der Antike, in ganz vielen Kulturen, in Ägypten, in Babylon, in Israel und so weiter, das Gegenteil von Ordnung war Chaos, symbolisiert durch Wasser. Ne? Also am Anfang war das Wasser, das Chaos, und ein Ordnungsprozess hat dann stattgefunden. Also ich beschreibe die Welt, in der ich lebe, durch ihre Funktionen, wie es damals in den Nachbarkulturen war. Und daraus ergibt sich, dass du eigentlich eine Beschreibung der Welt hast, was die Welt macht, was die Welt kann, was auf der Bühne stattfindet und nicht, wie die entstanden ist. Ne? Und dann hast du auch gar keinen Widerspruch mehr zur Wissenschaft.
Ja, also ja, faszinierend. Aber vielleicht noch abschließend zum Thema Bibel. Wir kommen vielleicht noch später nochmal drauf, aber von Ede eine Frage. Wie gehst du mit Bibelstellen um, die sich gegenseitig widersprechen? Und er nennt als Beispiel den Tod von Judas Ischariot, der im Johannesevangelium mit Erhängen und in der Apostelgeschichte mit Hinfallen und Auseinanderbrechen beschrieben wird.
Ja, genau. Ja, ist immer interessant, solche Texte. Ne? Also erstmal so Widerspruch, wenn was widersprüchlich ist oder sowas, dann wird es faszinierend. Also jetzt bei dem Beispiel kann ich halt, gibt's eine Erklärung, dass der Judas sich halt erhängt hat an irgendwie einem Baum über einem Abhang, weil irgendwo muss man ja runter auch so, ne? Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwo was Hohes hat oder sowas, also einen Ast so gesehen, ne, wo ein Ast über einen Abhang ragte und er hat sich an dem Ast erhängt, der ist abgerissen und er ist halt noch runtergefallen und sein Körper ist zerschellt unten so, ne? Also das ist die typische Erklärung, die da die Christen halt zu haben. Ich glaube auch die Überlieferung dazu oder so. Aber da bin ich mir nicht mal sicher. Aber bei anderen Texten, es gibt halt auch andere Texte, wo Widersprüche sind, die man nicht klären kann so einfach. Und da ist dann halt wieder die Sache, dann versuchen halt manche irgendwie die Texte zu harmonisieren und zu sagen, ich muss die irgendwie zusammenkriegen, dass die sich beide ergänzen oder sowas. Und ich verstehe das, weil jetzt, ne, wenn Christen Inspiration für sich selbst, dass ein Buch von Gott irgendwie angehaucht ist, wenn die das so deuten, dass sie sagen, da darf kein Widerspruch drin sein, naja gut, ne? Dann musst du versuchen, die Widersprüche auszubügeln. Wenn du aber Inspiration anders verstehst und du sagst jetzt, okay, da gab's irgendwie im ersten Jahrhundert gab's dann halt da so einen Bibelautor, den Matthäus, und dann gab's da den Bibelautoren, den Lukas, und die haben halt beide was über die Auferstehung Jesu geschrieben, von dem, was sie ihnen halt, was sie erlebt haben oder was ihnen andere erzählt haben und so, und sie schreiben das später auf und sie geben der Sache vielleicht sogar hier und da einen Twist. Weil sie wissen ja, ich schreibe es für meine Glaubensbrüder und Schwestern und so. Und es ist ja auch wichtig, hier mal theologisch was noch mit reinzupacken, was für die Leute wichtig ist. Dann kann es natürlich auch passieren, dass du halt einen Widerspruch hast in zwei Texten, der gar nicht aufgelöst werden müsste. Ne? Also dass da einfach halt, warum muss man jeden Widerspruch auflösen, wenn die Kernaussage, jetzt wieder wie bei einem Gedicht, wenn es doch eigentlich um die Inhalte geht, die viel wichtiger sind als dieses Detail. Also das ist zumindest für mich, wie ich damit umgehe und dass ich mir denke, so, ich finde es gar nicht so ein Drama, wenn da Widersprüche drin sind. Ich kann da gut mit leben, ne? Dass da Menschen irgendwie halt das aufgeschrieben haben und dass es dann auch mal zu einem Widerspruch kommt. Und dass trotzdem in diesen Stories, die wir da haben, viel tiefere Wahrheiten sind, wo ich nicht an der Oberfläche unbedingt bleiben muss und halt nach diesen einzelnen Kratzern oder Widersprüchen gucken muss, weil um die geht's gar nicht. Es geht halt um die tiefen theologischen, gesellschaftlichen, spirituellen Fragen.
Aber redest du dir das dann nicht auch irgendwie ein bisschen schön?
Ja, das ist super. Ich verstehe die Frage. Und
wir haben ja vorher auch das Beispiel gebracht von dem Kollegen, dem du da auf falsche Darstellungen hingewiesen hast und der hat meint, ja, aber ist ja auch schön warm.
Ja, genau. Ich verstehe es auch. Also bei uns, wir haben immer so eine kleine theologisch-philosophische Gruppe, wo wir uns jede Woche treffen. Und das ist halt auch einer von meinen Freunden, so die halt auch gerade sich sehr viel mit nichtgläubigen Leuten auseinandersetzt, die halt die Bibel auch kritisieren und so, ne? Und der halt dann auch einfach da so die Schwierigkeiten der Bibel aufzeigt und so, dieser Texte. Und jetzt von wegen rede ich mir das schön. Also bei mir ist es halt, aber das hat sich auch geändert über die letzten Jahre, dass ich würde ja für mich mittlerweile dahin gehen, dass diese antiken Texte, die wir da haben, also sowohl die Bibel als auch andere Texte und so, dass man halt auch offen dafür sein darf, dass Mythologie oder diese Schriften, dass die alle Prägungen von diesem höchsten Bewusstsein mit enthalten können und wir danach Ausschau halten können. Das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr abgedreht, aber ich nenne ein Beispiel, was mich fasziniert hatte auch. In der Bhagavad Gita, also als ich die gelesen hatte, irgendwie dann die Story von Krishna da und so, und irgendwie war ja die Story dann, dass da der Königssohn ist, Arjuna, glaube ich, hieß der, und der muss in die Schlacht ziehen gegen seinen eigenen Onkel, ganz schrecklich, und der ist auch völlig fertig, dass er das machen muss und hat da überhaupt keine Lust drauf und ist ganz verzweifelt. Und dann redet er halt mit seinem besten Freund, namentlich Krishna, ne? Also mit dem plaudert er dann vor der Schlacht. Und Krishna offenbart sich ihm dann als Inkarnation des Höchsten. So, also da wird's dann erst klar, dass Krishna nicht nur sein Kumpel ist, sondern halt eigentlich so eine Inkarnation Gottes irgendwie. Und an einer Stelle da in der Bhagavad Gita war dann halt auch von Krishna gesagt so, hey, immer wenn die Menschheit halt in so düsteren Phasen ist oder wenn die Menschheit das braucht, werde ich das auch wieder machen, mich inkarnieren oder dann werde ich da erscheinen. Und für mich war das super interessant, weil ich dann gedacht habe so, hey, Jesus ist ja auch die Story, ne? Dass da Gott inkarniert oder so und irgendwie, ich sag mal, ein Update in die Menschheitsgeschichte reingebracht hat. Und das Update hatten wir gerade, hat dann zum Beispiel sogar zu nachher der wissenschaftlichen Methodik über Umwege hingeführt, ne? Hat Menschenrechte mit beeinflusst, die wir heute haben, viele Dinge geprägt. Und für mich fühlt sich's halt danach an, als ob ich mir das jetzt nicht schönrede, sondern als ob halt sowohl in dem Text der Bibel als auch in anderen Texten, die ich jetzt nicht so gut kenne oder so, aber dass da halt man ruhig reinschauen kann, um ja solche Weisheit zu finden, die von einer höheren Quelle kommt. Und ich glaube auch, man, also dass man es wegen diesem Gedanken nochmal der Inspiration, da hatte mal einen der Thorsten Moritz, genau, Professor in Amerika, also ein Deutscher, der da lebt, der Theologieprofessor, der hat halt auch gesagt, so Inspiration, dieses Angehauchtsein von Gott, der Text, er meint, er versteht das auch anders, dass gar nicht der Text in dem Sinne, also das Inspiration, so sozusagen Inspiration ist eher der Prozess, der beim Leser stattfindet. Also wenn ich diesen Text lese, was macht das mit mir und meinem Leben oder der Kultur oder Gesellschaft? Ne? Also von Gott gehaucht, vom hohen Bewusstseinssystem beeinflusst, was produzieren diese Ereignisse und diese Texte? Und deswegen glaube ich nicht, dass ich mir schön rede, also nicht komplett, ich rede mir bestimmt auch Sachen schön, aber ich versuche es halt wirklich auch weiter kritisch zu prüfen. Ne?
Genau, du bist auf einer sehr interessanten Journey und sie begann eigentlich so, also jetzt diese aktuelle, so habe ich das zumindest aus unserem Vorgespräch mitgenommen, es begann mit UFOs.
Yes.
Und zwar, du warst auf einem Zeugenkongress auf Hawaii und dann hast du Coast to Coast gehört.
Ja,
was,
genau.
Was uns verbindet, weil auch ich habe irgendwann Coast to Coast gehört in den 90ern und mal gedacht,
Ja, genau.
Also das Coast to Coast ist eine Talkshow, gibt's glaube ich noch immer, aber ja, George Norrie ist halt nicht Art Bell und daher höre ich sie nicht mehr. Aber die war einfach unbeschreiblich einzigartig, großartig.
Ja, genau. Das war, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das bei mir war, aber hast du richtig erinnert? Also mit dem Zeugenkongress auf Hawaii, da saß ich am Strand, hab Ukulele lernen wollen, hatte mir da eine gekauft, weil ich Gitarre spiele und dachte mir, Hawaii, okay, Ukulele mitnehmen. Saß dann da, hab auf die Wellen, naja, eigentlich nicht geguckt, sondern auf die Ukulele, und dann hat mich halt ein Mann angesprochen, der kam da einfach vorbei. Ich weiß den Namen, ich glaube, der hieß Todd, ich weiß aber nicht mehr den Nachnamen, leider. Und der hat mir dann, also hat mich angesprochen, ob ich die Delfine gesehen hätte, die da rumsprangen, weil da waren wirklich irgendwo dann so Rückenflossen mal zu sehen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, ne, von wegen, warum ich da bin und ne, Zeugenkongress und Religion und Glaube und so weiter. Und dann hat er erzählt, dass er für unter anderem, also der war auch Tauchlehrer, aber dass er daneben noch für eine Gruppe arbeitet, die ja unidentifizierte Phänomene im Luftraum versuchen aufzuklären. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Gruppe war, ob es MUFON war oder ich habe keine Ahnung. Habe ich mir leider nicht gemerkt. Ich habe damals die Webseite von denen sogar nochmal besucht und mir da auch mal so PDFs runtergeladen, wo sie dann wirklich so Analysen auch hatten, einfach von Sichtungen und von irgendwelchen leuchtenden Sachen und so, ne? Also sowas, da war er halt mit drin. Und der hatte mir erzählt, dass sein Vorgesetzter in der Abteilung da oder so, dass der gesagt hat, aus seiner Sicht wären diese UFO-Phänomene eher irgendwie was Spirituelles oder Dämonisches. Ne? Also da war, gibt ja auch heutzutage viele, die das so für sich einordnen oder so, da in UFO-Kreisen auch. Genau, und das fand ich halt total krass. Also das war ein super spannendes Gespräch und auch so gesehen mein erster Kontakt zum UFO-Thema. Und ich fand es halt so faszinierend, weil für mich da plötzlich Schnittmengen aufgetaucht sind zu meinem christlichen Glauben. Da glaubst du halt an Engel und Dämonen. Und er hat dann plötzlich gesagt, ja, sein Chef, auch Christ, beschäftigt sich mit UFOs, hat da halt so ein Überlappungen gesehen und so, weil er meinte, ja, UFOs, er wüsste keinen Bericht, wo ein UFO mal irgendwie jemanden vor einem Unfall bewahrt hat oder irgendwie gerettet hat oder was Schlimmes verhindert hat, eine Katastrophe oder so, sondern er meinte, wenn Interaktionen da sind, von dem, was er erzählt hatte, waren es eher, dass die Leute halt neutral oder negativ irgendwie nachher darüber empfunden haben. Ne? Das war sein, gibt auch andere, weiß ich, aber das war halt so sein Weltbild. Ne? Und deswegen hat sein Chef das dann eher in diesem dämonisch-negativen Raum für sich verortet. Und das war mein Start, genau, mit dem UFO-Thema und auch mit, ja, wie gesagt, ich glaube danach, nee, wahrscheinlich kam danach dann Coast to Coast, logischer, müsste logischer sein. Weil da ja eben oft auch die UFO-Thematik war und andere paranormale Sachen und so. Und genau, und irgendwann zu der damaligen Zeit bin ich halt auf diesen abgefahrenen Podcast Crop FM gestoßen und dachte mir dann so, krass, es gibt sowas wie Coast to Coast auch im Deutschen. Und seitdem bin ich ja auch treuer Zuhörer und muss noch sagen, ich fand es vorhin so lustig, als du die Einleitung gemacht hast und dieses gewohnte Gefühl, wenn man die Melodie am Anfang hört und es weiß, geht gleich los, Tarek erzählt, dann kommt zwischendurch die Musik, die man kennt und so. Und vorhin, das war so surreal, zu merken, so verrückt, ey, jetzt muss ich gleich was sagen. Es war so eine Mischung zwischen vertraut und ich kann mich eigentlich zurücklehnen, Augen schließen und mich berieseln lassen. Und verdammt, ich bin ein bisschen nervös, weil ich muss ja.
Ja.
Aber wirklich, ich fühle mich total geehrt, Tarek, noch, ne? Also muss ich sagen, hier, Crop FM ist wirklich ein Nugget, so im europäischen Raum. Das ist was ganz Tolles.
Oh, danke.
Ja.
Ja, also Coast, und das hast du wahrscheinlich dann dort in Hawaii direkt im Radio gehört. Wann war das ungefähr?
Das war, ich glaube, 2009.
Okay, das war aber, glaube ich, schon nach Art Bells Zeiten, oder? Könnte es sein?
Ja, ich habe mir alte Folgen auch angehört.
Ja.
Ne? Also da gab es damals auf YouTube mittlerweile, irgendwann waren die nicht mehr zu finden. Ich glaube, weil sie dann nicht mehr wollten, dass irgendwie jeder die hochlädt oder so. Es waren auch die wilden Zeiten des Internet. Also da gab es auf jeden Fall auch die Art Bell Folgen.
Mhm.
Genau, und ich habe auf Hawaii selbst, habe ich mir noch kein Coast to Coast angehört. Das war dann irgendwie, als ich zu Hause war und recherchiert habe wegen diesem UFO-Burschen, den ich da getroffen hatte. Und dann habe ich halt von einem aufs andere gekommen. Aber die Reihenfolge, das wäre echt schade, dass man nicht Tagebuch. Ich habe nie Tagebuch geschrieben. Das wäre wirklich spannend.
Ja, ich denke mal, das haben wir Angst mal.
Ich bin zu faul.
Aber vielleicht auch gut. Man kann sich dann Sachen schön reden, wisst ihr mal.
Ja, stimmt. Ja. So, die Vergangenheit verklärt sich so.
Ja, sonst liest man nachher nicht. Was? So war das? Oh,
nein. Ja, genau so. Nein. Besser nicht. Stimmt, das recht. Ja.
Ja, also ich habe einmal ich war mal in Chicago, das war so 2005, glaube ich, und da war wirklich noch Art Bell am Rohr, an der Röhre, und ich habe dann wirklich einmal, glaube ich, habe ich dann meine Kollegen, mit denen ich da unterwegs war, dazu reden können, dass wir am Abend beim Kartenspielen dann Coast to Coast hören. Das war so schön. Ja, im Radio. Cool. AM ja. Radio. Man muss nicht irgendwie über Stream und das war ja damals alles noch ein bisschen schwierig, sondern wirklich im Radio. Ach Gott. Na gut.
War das bei dir der Start? Also war Coast to Coast deine Inspiration anzufangen? Das weiß ich gar nicht.
Also es war die Inspiration, das in diesem Format zu machen. Ja, definitiv. Okay. Also ja. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden habe, aber natürlich. Also Talkshow, Talk Radio is it, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Es ist ja auch so ein, es startet ja neu, ne? Ich finde, durch diese ganze Podcast-Szenerie und so, die in den letzten Jahren halt irgendwie aufgeploppt ist, das ist ja eigentlich total schön, dass zu allen möglichen Themen, keine Ahnung, wenn du sagst, ich will einen Podcast über wie kann ich Kerzen herstellen, gibt es bestimmt einen speziellen Podcast nur zu diesem Thema. Und ich finde es richtig gut. Also die Kultur. Und ich höre halt auch gerne, ne? Also Autofahren und einfach.
Wobei, Talk Radio ist kein Podcast. Ja, also Podcast ist eher so, dann redet halt jemand und so. Und genau. Aber Talk Radio ist live, ist lustigerweise von Anfang an, also einer der ersten war ja Long John Nabel in New York in den 50er Jahren. Mhm. Und von Anfang an waren da UFO-Kontaktees, ganz lustig, die dann irgendwie erzählt haben. Und, spannend. Und von Anfang an Hörerbeteiligung und Anrufe und solche Dinge. Also das war natürlich in den 50ern völlig innovativ. Ne? Ja. Long John Nabel ist dann teilweise auch aus dem Studio gegangen, hat sich das dann schon angeschaut, wie der Gast mit irgendjemandem, der angerufen hat, dann irgendwie zum Reden anfängt und er hat dann nur mehr zugehört. Genau, also das war, und das ist wirklich ein ganz eigenes Genre, das sich aber im deutschsprachigen Raum, ich weiß nicht warum, es gab da nur ganz wenige Beispiele, nie so richtig durchgesetzt hat. Ja.
Ja, nee, aber ich wüsste gar kein Beispiel sonst. Also hast recht, ne? Das ist ja dann
noch. Na doch, es gab also zum Beispiel auf E3 früher, gab es einen wunderbaren Talk, aber da ging es nicht so um diese einschlägigen Themen, sondern,
Ich finde es ja auch, mir fällt gerade noch, muss ich kurz reinstreuen, von als du letztens das Interview hattest mit den Jungs von Weird, ne?
Ja.
Da ging es ja auch darum, um die Lampe, die du dir besorgen willst, halt. Also diese Lampe.
Oh, da habe ich habe da wunderbare Ideen, ich habe nur keine Zeit, sie umzusetzen, aber ja.
Ja, und ich fand es so spannend, weil dieser Gedanke, also wer es nicht gehört hat, da ging es halt um, ich sag mal, Verschränkungsphänomene bei der Folge. Auf jeden Fall nochmal anhören, war super interessant. Tantra-Rituale und Verschränkungsphänomene. und dieser Gedanke, jetzt auch, wenn wir beide sprechen und die anderen hören live zu, dass das halt irgendwie wie so eine Verschränkung ist in der Realität, finde ich auch total abgefahren. Also auch wenn man es messen kann durch die Lampe da vielleicht oder so, ist halt diese Art des Mediums so gesehen, darüber live sowas zu machen, nochmal eine ganz andere Geschichte als dann, wie du sagst, ne? Also Podcast ist da wirklich anders, das stimmt.
Na klar, es ist definitiv was anderes, wenn das live passiert. Es ist viel spannender. Ganze Zeit mache ich das natürlich mit Voraufzeichnung, wenn es nicht anders geht. Ich finde es langweilig und furchtbar und vor allem, es gibt keine Interaktion mit dem Zuhörer und
Zuhörerinnen. Das ist weniger lebendig, ne?
Es ist überhaupt nicht,
überhaupt nicht, okay.
Ja, nicht überhaupt nicht.
Na, ein bisschen schon. Ich muss ja auch immer alles, ich nehme ja alles auf. Das ist auch ein bisschen lebendig.
Nein, bitte nicht falsch. Ich meine, aber
nein, ich weiß doch, was du meinst.
Interviews und so, ich finde es wirklich langweilig, sie voraufzuzeichnen. Für mich, ich bin das jetzt schon so gewohnt und ich kann mich da fast nicht so richtig motivieren, ja, weil die Live-Sendung startet und bam, da geht's los, da gibt's nichts mehr. Du kannst nicht, jetzt, bumm.
Und deswegen du schaffst so ein, ist jetzt vielleicht kurios der Ausdruck dazu, aber so ein heiliger Raum, der sich da irgendwie öffnet, der halt irgendwie mit den Zuhörern und dem Gast und irgendwie alles zusammen fühlt sich halt, ist anders, ne? Also ich weiß nicht, warum mir der Gedanke durch den Kopf schoss, heiliger Raum, aber diese Verbindung, die stattfindet, ne?
Ja, eine Kommunion vielleicht,
Ja, genau. Ja, irgendwie schon. Also es ist halt eine tiefe Verbindung, die ja auch jetzt, gerade wenn auch bei den Themen, die du halt hast und so, oder jetzt, ne, wo wir quatschen, das ist ja auch irgendwie nochmal eine andere Ebene, als wenn ich jetzt über Weihnachtsschmuck rede oder so halt, ne? Also wo auch emotionale oder tiefe Fragen die Leute beschäftigen, wo man sich vielleicht auch nochmal anders vernetzt, unsichtbar oder so. Keine Ahnung.
Ja. Mimi schreibt, es sind auch Freundschaften entstanden hier im Chat. Oh ja, es ist
cool.
Es ist, was ich in den letzten 25 Jahren da teilweise im Chat abgespielt habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Willst du dir nicht vorstellen. Aber wurscht. Ja, also Schnittmenge, Traumdeutung, paranormales UFOs, ja, also auch dieser Aspekt des UFO-Phänomens, der für mich der spannendste ist, der eben diese Transzendenz, das ist jetzt irgendwie so ein Wort, das kann alles und nichts bedeuten. Ich weiß schon, das ist ein bisschen wie Frequenzen, über das ich mich immer so aufregt. Jetzt verwende ich dann auch solche Worte, aber ich finde jetzt kein besseres, ja. Also das Numinose vielleicht kann man, ich finde ja sehr schön, aber was heißt das wieder jetzt genau? Für jeden was anderes. Aber gut, Sprache. Und diese Verbindung zum Christentum, eines meiner Lieblingszitate, und ich habe es jetzt wieder versucht zu finden, ich bin mir ziemlich sicher, es kommt in Mutants and Mystics vor, Buch von Jeffrey Kripal, den ich auch schon mal interviewt habe, das ich absolut empfehlen kann. Und dort steht so sinngemäß, dass würde das Christentum heute aufs Tapet treten, dann würde es als UFO-Sekte gelten. Das finde ich eine interessante Aussage und vor allem, weil sie stimmt.
Ja.
Ich meine, schau da an, Fatima und so. Da kommt jemand, ja, der ist quasi so ein Hybride zwischen Mensch und Gott oder Mensch und einem übernatürlichen Wesen, wenn man das jetzt ganz allgemein formulieren will. Und der wird dann begleitet von irgendwelchen anderen übernatürlichen Heerscharen und Engeln und Erzengeln und ja, also man braucht ja nur die Begriffe austauschen oder der Stern von Bethlehem, ne? Was war denn das jetzt, ne? Der ich meine, auch wenn er jetzt nicht ganz so wie in der Darstellung von Life of Brian gewartet hat, finde ich so schön. Ja. Aber egal. Aber ich meine, also ganz viele Aspekte, die eigentlich totale Parallelen aufwerfen zu diesem unter Anführungszeichen modernen UFO-Phänomen.
Ja. Stimmt.
Oder wie siehst du das, ja?
Ja. Okay, ich gehe bei vielen Sachen mit, bei manchen nicht, weil wir halt wieder zu schnell Dinge in den Text hineinlesen, ne? Wie wir es heutzutage dann irgendwie sehen
können oder so. Ja.
Aber ich gehe mit bei dieser Thematik, hey, okay, ne, das, was wir da haben, also gerade heutzutage bei jetzt UAP im Sinne von unidentifizierte anomale Phänomene, also dann ist es ja noch nicht mal unbedingt nur Luftraum, sondern dann hast du halt anomale Phänomene, sind auch die Wunder, ne, die dann halt damals vermeintlich passiert sind. So, ne? Also dass dann irgendwelche Wunderheilungen sind anomale Phänomene. Mhm. Wie du sagst, eine Manifestation von jetzt, eine Inkarnation bei Jesus oder eine Manifestation von irgendwelchen Geistwesen, die mit Propheten in Kontakt gekommen sind oder mit irgendwelchen alten Leuten aus dem Alten Testament oder so, ne, dass die Kontakt mit Engeln hatten, die aber Körper hatten und so. Klar, das klingt total krass nach den Sachen halt, ne, wie heute das in Anführungszeichen UFO-Phänomen. Ich würde aber nicht bei allem mitgehen. Also bei manchen Sachen, jetzt zum Beispiel Stern von Bethlehem, da gibt's eine ganz hervorragende astronomische Erklärung, warum die Traumdeuter aus dem Orient, also wo es damals richtige Schulen gab, ne, von Astrologen, die dann den Sternenhimmel beobachtet hatten und wirklich sogar Sonnenfinsternis so vorhersagen konnten und so, völlig abgefahren. Und die hatten dann halt einfach auch Dinge auf dem Schirm am Himmel, haben Sterne und Planeten beobachtet und haben daraus dann Sachen abgeleitet, die irgendwie geschehen sollen, also Astrologie. Und da gab es halt eine Konstellation über einen gewissen Zeitraum hinweg, der total gut erklärt, habe ich auch 3 Videos zu gemacht, der erklärt für mich total gut, was dieser Stern von Bethlehem war. Also bestimmte Konstellationen von Planeten auch und wann die losgezogen sind und wenn sie dann in Bethlehem waren, wo stand der Stand, der in Jerusalem waren, wo stand der Stern dann oder dieser Planet und so. Ne? Also da, glaube ich, gibt's bessere Erklärungen, als zu sagen, das war ein UFO.
Nein, ich sage nicht, dass es ein UFO, ich meine, das ist so ein Aspekt, ja, du hast eine Himmelserscheinung.
Ja, ja, ja.
Das meine ich. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Raumschiff war, ne?
Ja, aber ja, okay, ich verstehe, was du meinst, genau. Also, okay, klar, die Aussage an sich, so, ne, heutzutage wäre das Christentum eine UFO-Religion. Ja, ne? Also, kann man stehen lassen. Finde ich jetzt nicht komplett an Haaren herbeigezogen.
Na, das ist ja, ja schon mal was, ne?
Ja, ja. Ja, und es ist halt auch, deswegen habe ich ja auch auf meinem Kanal da auch diese Sachen, weil ich denke mir immer so, bei den ganzen Christen, die beschäftigen sich mit dem UFO-Phänomen, nicht? Also wenige. Und da denke ich mir dann immer so, ey, guck da doch mal hin, das ist total spannend und hat ja was mit dem zu tun, was du glaubst, lieber Christ. Und bei den UFO-Leuten denke ich mir dann halt auch so, ey, guck doch mal hier in diese antiken Schriften rein und in diese Erlebnisse und wie es die Gesellschaft geprägt hat über so lange Zeit. Und das hat doch Schnittmengen zu deinen UFO-Sachen.
Ne? Na, absolut. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, die 90er, als ich dann Channelings gelesen habe. Ne? Und das war jetzt für mich so, what the fuck? Was ist mit denen los? Aber ich habe es ja total faszinierend gefunden. Mhm. Und für mich war das, also der Begriff, den ich damals auch wirklich verwendet habe, ist, das hört sich an wie Offenbarungslehre, moderne Offenbarungslehre. Und jetzt ist er nur halt mit Raumschiffen und der Galaktischen Föderation. Aber die Struktur von dem Ganzen, ja, das, was zwischen den Zeilen stand, war, hat mich total erinnert an, ja, auch an christlich, ich bin leider völlig ungebildet, was die Bibel anbelangt, aber was man halt so mitkriegt, ja, das hat mich total erinnert an das.
Ja. Ja, ich meine, also, ne, dann hast du so Propheten, die Visionen hatten oder für Gott gesprochen haben. Und klar, so gesehen hast du diese Phänomene da ja drin, ne, dass die da vorkommen. Und das ist halt auch jetzt wieder nichts, was dann nur christlich spezifisch ist oder ne, Alte Testament und Neue Testament. Das ist natürlich, sind es auch Phänomene, die einfach in allen möglichen Religionen auftauchen. Ne?
Ja.
Also jetzt nicht nur im modernen Channel, ne, wenn man da einen netten neuen Begriff hat. Sondern das hast du halt irgendwie dann früher auch in Orakel von Delphi hat gechannelt, so, ne? Fertig aus. Also das war stinknormal. Ne? Das war einfach Teil des damaligen Weltbildes, dass irgendwelche Priester Kontakt zu Göttern hatten und mit bestimmten Ritualen auch direkte Botschaften gegeben haben.
Ja.
Ja, ist halt so eine neue Etikettierung, ne, die wir da jetzt haben.
So fühlt sich's an, finde ich, ja.
Hast du es eigentlich geglaubt, also als du es gelesen hast? Oder hast du dir gesagt, so, ich schluck das sofort, oder war das einfach eher Neugierde und hey, ich mal gucken, wo es hinführt?
Ich war völlig verwirrt von dem Ganzen. Ja. Also ein Teil von mir hat sich irgendwie gedacht, irgendwie, ich meine, okay, das ist ausgedacht, ja. Also gut, ein Teil von mir hat sich einfach gedacht, gut, irgendjemand hat da blöde Fantasie, war aber wirklich erstaunt über die Fantasie und was für Konstrukte da daherkommen sind. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, ich etikettiere das jetzt einmal nicht. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal, es gab da einen UFO-Forscher, der hat so seinen Grey Basket, wer war denn das Schneider? Fällt mir jetzt nicht ein. Ja, der hat so den White, den Black Basket und den Grey Basket. Man dachte, okay, das kommt jetzt so in den grauen Kübel. Ja? Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, ich weiß es bis heute nicht. Ja, also so richtig.
Abgefahren, ne? Ich hatte hier Jane Roberts, ne, Seth und so weiter, waren noch diese Sachen auch, ne? Also ich fand nämlich auch, wenn man dann reinhört.
Ja, ja, genau, aber das habe ich gar nicht gelesen. Also
ich habe reingehört.
Ja, Sheldon Neidl und so, also ganz viel so eben. Diese Überschneidung dann eben auch mit UFO-Folklore und so. Das hat mich wirklich fasziniert. Also es gab da halt so diesen Moment, wo ich festgestellt habe, okay, dieses Phänomen existiert, das ist nicht alles Schmarrn. Und das hat dann, es ist wirklich so ein Door-Opener. Ne? Ich glaube, für dich hat es ja auch so ein bisschen sowas, so eine Rolle gehabt, ne? Dieses Phänomen. Door-Opener in andere Betrachtungsweisen auch, oder? Und in andere.
Ja. Also bei mir war es, mir war gar nicht bewusst, dass das UFO-Phänomen halt wirklich erforscht wird und so, ne? Vor Hawaii. Also das war mir nicht klar. Da habe ich wirklich nur ganz am Rande mal irgendwie was von mitgekriegt. Bis gar nicht, so würde ich sagen. Aber ja, ein Door-Opener zu dieser ganzen Thematik, dass das real ist und dann natürlich den ganzen anderen Themen auch, ne, die dann irgendwie sich nachher da anschließen, weil über Coast to Coast, ne, und dann Crop FM stößt man ja auf alle möglichen verrückten Sachen.
Oh ja.
Genau, was auch gut so ist, das ist schön, macht die Scheuklappen weg. Und damals war es aber trotzdem für mich immer noch im Zeugenweltbild. Ne? Da habe ich die Sachen für mich alle sortiert.
Aha, interessant. Also,
genau, da war ich immer noch in diesem, naja, da ist ein Gott und der hat irgendwie Engel geschaffen. Und wenn es Engel gibt, gibt es auch Dämonen und andere Phänomene. Und für mich war dann halt so, okay, wer sagt mir denn, dass diese Geistwesen da wirklich nur Geistwesen sind? Engel können ja auch was anderes sein, können ja auch vom anderen Planeten sein oder sonst was. Ne? Also da war ich dann schon für mich offener.
Ja, ja. Ede schreibt, Tarek Jascha, was hältst du von der Theorie, dass es bei UFOs um Gottes Flugbereitschaft, dass es sich bei UFOs um Gottes Flugbereitschaft handelt und dass die Götter den Planeten Erde nie verlassen haben, weil sie die dominante Spezies auf dem Planeten sind? Demnach sind wir ihre erschaffenen Hybride, die nach ihrem Angesicht eben erschaffen wurden. Mhm, ja. Was kannst also, du mit dieser Frage anfangen?
Mit der Flugbereitschaft. Das müsstest du nochmal erläutern, was du damit meinst, Ede. Das weiß ich, kann ich nicht einordnen. Was
naja, genau so meinst. Quasi seine Flugstaffel. Seine,
die, ach so. Ja. Von denen, die jetzt hier geblieben sind, also einfach, ob die noch sozusagen halt auch den Himmel halt mit durchqueren können und so weiter. Also die Frage so technisch.
Ja, also, ja. Ich kann jetzt auch nur, ich weiß jetzt auch nur was, aber so würde ich jetzt interpretieren, so in die Richtung, ja.
Ja.
Seine Frage.
Ja, ja. Ja, ich. Also aktuell fällt es mir ganz schön schwer, mich komplett irgendwo festzulegen oder irgendwas komplett zu verneinen. Ne? Also ich bin da halt, für mich ist ganz vieles dann, wie heißt es, Grey Box oder Grey Area?
The Grey Basket, ja.
Grey Basket.
Ja, wie hieß genau. Er noch einmal schnell? Er ist leider schon gestorben. Ganz berühmt, also der den Roswell-Fall auch mir fällt es jetzt nicht. Egal.
Ja. Kommt gleich. Mhm. Also ich würde sagen, Grey Basket, ja, ich finde die Theorie spannend, also dass hier auf der Erde neben den Menschen jetzt die vermeintlichen Objekte, die wir hier rumfliegen sehen oder sowas, dass die jetzt gar nicht von anderen Planeten sein müssen, sondern dass die vielleicht schon ganz lange neben den Menschen koexistiert haben oder hier vorher. Oder
ist eine Theorie, die auch immer mehr Fahrt aufnimmt oder eine mögliche Erklärung für das ganze Phänomen, die ich interessant finde. Ich finde sie interessant.
Genau, oder transdimensional ist ja auch mittlerweile, ist man ja sehr offen.
Ja, das ist ein alter Hut, ne? Eigentlich fast schon, aber das, ja.
Ja, also ich finde die Theorie auch spannend, aber so wie bei vielen Bereichen im UFO-Phänomen, finde ich, ist halt für keine Sache einfach etwas Vernünftiges an Belegen da, um es halt wirklich in eine bestimmte Richtung komplett mal festzunageln. Und was mich ein bisschen fasziniert in der ganzen aktuellen Thematik, die ja auch total schräg ist, ist, dass halt jetzt wieder mit der Schnittmenge zu religiös-spirituellen Fragestellungen, dass es da immer wieder auch da halt so verrückte Aussagen gibt und Schnittmengen. James Letetsky, ne, heißt er, der halt da irgendwie mit bei der Skinwalker Ranch auch mit war, ne, und irgendwie mit sich im UFO-Phänomen Letetsky beschäftigt.
Letetsky vielleicht? Oder ich weiß es nicht.
Letetsky.
Oder ne? Letetsky, okay, ja. Aber ich weiß, wen du meinst.
Aber du meinst ihn, genau, ja. Ne? Der war mal interviewt worden von Jeremy Corbell und George Knapp und so. Und da hat er dann halt auch gesagt, ja, von dem, was er halt irgendwie mittlerweile erfahren hat und so, da wurde er gefragt, ob das halt was Böses ist, ne, ein böses Phänomen, dämonisch oder so, und hat er halt gesagt, so, nee, von allem, was er halt weiß oder so, wird das da nicht einordnen. Eher im Gegenteil. Das fand ich krass, dass es halt gesagt hat, eher im Gegenteil. Ne? Für mich als Christ so irgendwie, ich bin ja immer noch Christ, auch wenn für viele Christen vielleicht aus deren Perspektive nicht. Aber genau, also das fand ich halt krass, dass er als Katholik, hat er dann nämlich auch gesagt, dass vielleicht auch er da überzeichnet oder zu weit geht, dass ihn zu sehr seine katholische Prägung da auch beeinflusst. Aber ich fand es interessant, dass er halt irgendwie Aspekte des Spirituellen für sich mit reingenommen hat. In einem der letzten Interviews war es James Baker oder sowas, weiß nicht mehr, also so ein vermeintlicher Whistleblower, das endete mit so einer Aussage irgendwie, ne, in Bezug auf Gott oder so. Und also du hast aktuell vorne und hinten überall bei dieser komischen Bewegung in Amerika kommt diese Religionsthematik auch wieder rein. Und deswegen, ich neige eher, um zu Ede war es, ne? Ede?
Ja, Ede. Und der, also Micha schreibt, es ist Lakatsky, aber
Lakatsky, okay, ja. Danke, Micha. Und um zu Ede zurückzukommen, also ich liebäugel eher mit der Theorie, dass irgendwelche Bewusstseinsphänomene die Spezies Mensch mit beeinflussen oder hervorbringen, also der Mensch als Proxy eines großen Bewusstseinssystems. Also, dass da eher spirituelle, in Anführungszeichen, Aspekte eine Rolle spielen und weniger dieses Alien, also hier kommt jemand auf die Erde und pflanzt sozusagen eine Saat, um Menschen hervorzubringen und bleibt noch hier und zieht sie groß und hat sozusagen Experiment am Laufen. Also das ist mir fast zu menschlich gedacht. Zu sehr aus der heutigen Perspektive, wie wir so unsere Wissenschaft betreiben und so.
Sehr simplifizierend auch.
Ja, wir sind halt so, ne? Ist ja auch okay, dass man immer irgendwie erstmal von dem, was man kennt, geht man ja aus und versucht damit Phänomene einzuordnen. Aber deswegen, ich würde es nicht, ne? Es ist Grey Box. Ja. Basket, Grey Basket. Aber ja, das ist so mein Statement an Ede.
Ja. Der Garfield 007 schreibt, der Tarek ist in Wirklichkeit ein Reptiloid. Interessant. Okay. Und dann schreibt er noch, du bist als ein Zeugen ausgetreten und jetzt hörst du Hochstaplern wie Corbell zu? Wirklich? Ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von Corbell, muss ich wahr sagen. Ja. Aber ich finde, er hat aber ganz gute Dokus gemacht, aber am Anfang fand ich ihn sehr spannend. Mhm. Keine Ahnung, ich verfolge ihn eigentlich überhaupt nicht.
Naja, bei der Sache, ich finde auch, also da habe ich Corbell zugehört und da hat Corbell zum Beispiel einfach Fragen gestellt an jemand anders, den er interviewt hat. Also da ging es mir dann halt um die andere Person. Ich finde es halt auch sehr reißerisch, was Corbell und Knapp da machen. Ist halt auch sehr amerikanisch, weil wenn ein Amerikaner was vermitteln möchte, funktioniert es vielleicht so am besten.
George Knapp ist ein Original Gangster, ne? Der hat Coast-to-Coast-Sendungen gemacht. Also ja, der ist irgendwie andere, der ist ja eine andere Liga finde ich. Mhm. Aber er macht da mit, warum auch immer, ja.
Ja, das ist schon interessant, ne? Dass er da mitmacht. Und ich glaube, der Corbell spricht halt einfach eher die amerikanische Mentalität an, in seiner Art, wie er Filme macht und so auch, ne? Also der ist da halt einfach.
Ich finde seine Dokus teilweise wirklich gut gemacht. Ja, also ich habe vor ein paar Jahren, da hat er, ich glaube, über Bob Lazar und so weiter und dann auch ein paar andere Dinge. Ich finde, die waren sehr gut gemacht, sehr erfrischend auch, aber ja, gut.
Ja, genau. Und ich finde auch, oder hier Patient 17, war das auch von dem? Naja, egal. Auf jeden Fall finde ich bei Corbell, fand ich interessant, also bevor er jetzt irgendwie überall halt hofiert wird oder so, fand ich spannend, dass er ja, glaube ich, bei den Tic-Tac-Videos, die ich schon rausgehauen hatte oder so, ne? Also irgendwelche Videos hatte er als erstes irgendwie mit veröffentlicht und dann kam ja nachher die Bestätigung und so. Also irgendwie, er ist zumindest da auch kein unbeschriebenes Blatt. Aber die ganze Freigabe, alles, was da passiert, ist halt gerade echt schräg, ne? Das ganze Thema ist schräg.
Total schräg, ja. Du behandelst das ja auch ziemlich. Ich bin jetzt leider zu diesen Videos nicht vorgedrungen. Ich war mit den anderen eigentlich, die haben mich ziemlich fasziniert, wo du mehr so über allgemeine biblische Dinge und solche Dinge sprichst. Aber du hast ja jetzt unlängst sehr viel zu dieser Disclosure-Bewegung der sogenannten, oder zumindest einer neuen Disclosure-Bewegung. Die ursprüngliche Disclosure-Bewegung wird ja inzwischen mehr oder weniger ignoriert, die ja von Stephen Greer ins Leben gerufen wurde, aber der wurde ja jetzt zum Paria und jetzt gibt's halt diese offizielle. Es war, glaube ich, war heute wieder irgendwas mit einer Anhörung oder so. Ja. Es war auch wieder was, ne? Vielleicht dazu ein paar Worte, was geht da ab, deiner Meinung nach?
Boah, ja, das ist eine gute Frage. Also, was ich interessant finde bei der ganzen Sache, erstmal jetzt unabhängig, was wahr oder nicht wahr ist oder so, ist ja, dass Energie da reinfließt, das Thema bekannter zu machen. Also das ist ja erstmal offensichtlich, dass wenn Dinge vor dem Kongress landen und in den Medien halt diskutiert werden, wenn das Pentagon irgendwelche Sachen bestätigt, das heißt erstmal geht da eine Energie hin, und ich meine es nicht Energie im Sinne von irgendwie was spirituell, Wuhu und was weiß ich, sondern ich meine jetzt wirklich, da setzen Leute ihre Kraft und ihre Zeit ein, halt, um die Sache irgendwie vorwärts zu treiben. Das heißt, irgendein Grund ist natürlich dahinter. Und welcher Grund das jetzt auch immer ist, von dem größten UFO-Kritiker angefangen, der einfach sagt, die wollen ein neues Feindbild aufbauen, um nachher die Waffenindustrie anzukurbeln, dann ist das Phänomen oder die ganze Thematik total spannend. Wenn man aber irgendwo weiter reinguckt und sagt, hey, da sagen jetzt so viele unterschiedliche Leute über diese Thematik aus und es wirkt zu ungleich, zu verworren, um zu sagen, hey, hier wird irgendwie gerade ein Feindbild systematisch aufgebaut, das passiert ja noch gar nicht, das ist alles irgendwie ja so undurchsichtig, ist natürlich auch die Option, dass es deswegen so undurchsichtig wirkt, weil es das halt in Wirklichkeit auch ist, ne? Also weil eben nicht eine Agenda dahinter ist, sondern weil vielleicht verschiedene Interessenströmungen dahinter stehen. Mhm. Dass da halt tatsächlich Phänomene beobachtet werden, die nicht erklärbar sind. Oder dass da Phänomene unterschiedlichster Art sind. Und vielleicht manche Bereiche erklärt wurden und man es gern veröffentlichen würde. Oder man weiß halt wirklich, dass es irgendwie sowas Nichtmenschliches gibt und konnte Technologien irgendwie ableiten und würde die gern in die Privatwirtschaft bringen, um Nutzen daraus zu ziehen und so weiter. Also ich finde, da sind halt so viele Möglichkeiten und das wird die Zeit zeigen, ne, wo es dann hinführt. Nur es ist halt, also das komplett wegzureden und zu sagen, es ist alles Schwachsinn, das ist mir zu einfach. Also es ist für mich ganz offensichtlich, dass da halt in dem Bereich, in anderen Ländern ja auch, dass da halt zumindest Energie reinfließt, Arbeit reinfließt, Anstrengungen reinfließen, das Thema irgendwie aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, was in Amerika ja schon gut Fahrt aufgenommen hat und so, und irgendwas damit zu machen. Ne? Persönlich, meine persönliche Meinung ist, ich glaube schon, dass da irgendwie übernatürliche oder irgendwelche nichtmenschlichen Phänomene mit zu tun haben. Da bin ich eigentlich persönlich überzeugt von dem, was ich alles mir mittlerweile angehört und gelesen habe, denke ich, ist es so. Aber selbst für den größten Kritiker, denke ich, wäre auch die Variante total spannend, wenn es einfach nur von den Chinesen Objekte wären. Wäre trotzdem spannend. Ne? Also es ist ein spannendes Phänomen, was da gerade passiert, diese Entwicklung, die politische.
Absolut. Ja, es ist mit Sicherheit spannend. Störend tut mir ein bisschen, dass ganz viel Counterintelligence und Three-Letter-Agencies dran beteiligt sind. Das turnt mich sehr ab.
Naja, aber was ist in Amerika nicht Three-Letter-Agencies, ne? Also es ist ja, kannst du wahrscheinlich, wenn du eine Schule gründest, haben schon Geheimdienste damit zu tun oder so.
Ja, es turnt also, mir sehr ab. Also das ist ein Riesenproblem.
Ja.
Das, was in diesem Land da gerade abgeht, ist, glaube ich, ein Symptom von diesem darunterliegenden Wahnsinn eigentlich.
Ja, genau. Es ist sehr ungesund. Ne?
Regime Change jetzt nicht nur bei anderen Ländern, sondern auf allen Ebenen, ständig.
Ja, genau. Das ist eine extrem... Schwierig. Extrem,
also ein Regime schwierig. Change in der Ufologie.
Ja. Naja, und das ist ja, das vermuten dann ja auch manche, dass es halt im Hintergrund eben so ist, dass du unterschiedliche Interessengruppen hast, ne? Und eine
UFO-Forschung, Ufologie ist es also,
ja.
Und das Eberbert halt von Ludwig hat es nicht gemacht. Das ist ganz schön.
UFO-Forschung?
Ja, Ufologie.
So. Ufologie. Natürlich, ja. Ja, aber das halt kann ja sein, ne? Dass man da jetzt in bestimmten Kreisen in Geheimdiensten oder in irgendwelchen Projekten, die da sind, dass da halt jetzt wirklich Leute sagen, Moment mal, mir reicht's, wir müssen Dinge hier an die Öffentlichkeit bringen, die zu lange versteckt waren. Das wäre ja jetzt die edelste Gesinnung, ne? Wenn man davon ausgehen würde, dass das stimmt, okay, ne, Hochachtung davor, so dieses, ja, sie sind ein amerikanischer Held, Lou Elizondo, ne? So, dann... Hey, vielleicht gibt's das wirklich noch. Ich wäre ja total dafür, wenn auch einfach mal irgendwas in der politischen Landschaft passiert oder da jetzt eben, wo wirklich was Gutes dahinter steht, eine gute Intention. Ne? Wäre toll.
Wäre toll, ja.
Ja, ich habe auch Zweifel, aber wir müssen es halt beobachten. Und auf jeden Fall die Menge an unterschiedlichen Leuten, die da Aussagen, was ich nicht glaube, ist, dass die sich alle absprechen. Also das halte ich persönlich für Quatsch, weil manche sagen ja immer, ja, die stecken alle unter einer Decke und das ist hier die NAB-Corbell-Gruppe und irgendwie noch ein, zwei andere. Und dann müsste ja jeder, der jetzt wieder neu mit dazukommt, irgendwie von denen halt engagiert worden sein, um sich irgendwie eine coole Story aus dem Hut zu zaubern.
Nein, von denen, aber vielleicht von jemandem, der das Ganze orchestriert. Keine Ahnung, würden da ein paar Namen einfallen, aber ja, gut.
Ja,
also
ja,
aber es halt nicht für so unwahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es sind immer dieselben, die sich jetzt gegenseitig referenzieren und der Kreis erweitert sich halt ein bisschen.
Ja, ja, aber der Kreis erweitert sich natürlich auch international. Und ja, ich finde es halt schwierig, weil wenn du sagst, sowas wie zum Beispiel Nahtoderlebnisse, ne? Also wenn man ein ganz anderes Phänomen nimmt und ich würde anfangen, innerhalb Deutschlands eine Forschungsgruppe dazu zu machen und so, dann könnte ich am Anfang, hätte ich dann irgendwie 5 Zeugen und eine Gruppe, die es halt leitet, und dann könnte ich auch sagen, ja, die haben sich abgesprochen, das sind ausgedachte Sachen, die Türken ihre Experimente da und das stimmt nicht, Entschuldigung mit dem Ausdruck Türken, ne? Aber genau, also diese...
Hoaxen,
ja, genau, richtig. Und das wäre halt irgendwie so ein Start, ne? Nahtoderlebnisforschung oder so. Und dann könnte man es schlecht reden, könnte sagen, das ist alles eine Verschwörung. Die haben ein ganz anderes Ziel. Aber wenn in anderen Ländern dann plötzlich auch die Leute erzählen und dann ist noch einer, der erzählt was. Und selbst wenn die Erlebnisse sich ein bisschen unterscheiden, irgendwann wird man ja sagen, hey, das Nahtoderlebnis oder diese Nahtodforschung und so, die da stattfindet, da wird was dran sein an dem Phänomen. Das ist nicht einfach nur ein kleiner Trupp, der sich was aus den Fingern saugt. Und für mich hat diese ganze Sache mit den UFOs eigentlich einen ganz, ganz ähnlichen Charme.
Da kann es auch tatsächliche Verbindungen geben.
Ja.
Zu Nahtod.
Ne? Ja, korrekt.
Und da wird es dann wirklich spannend. Also Whitley Strieber zum Beispiel ist jemand, der sich damit beschäftigt hat, oder vor allem Ann Strieber, die inzwischen verstorben ist, seine Frau, die haben da ja Unmengen von Briefen erhalten von Menschen, die dann plötzlich Verstorbene gesehen haben im UFO und solche Dinge. Also, und deshalb hat sie die Verbindungen, die muss man sich halt anschauen. Und wie jetzt schon in vielen Sendungen gesagt, das Problem ist dann halt oft, dass von den Forschern sehr selektiv vorgegangen wird bei dem, was sie jetzt den Zeuginnen und Zeugen zugestehen, was jetzt wirklich ist und wo sie sich nur in irgendwas reinsteigern. Ja? Mhm. Lustigerweise genau die Dinge, die zu ihrer Theorie passen, die sind dann wirklich passiert und alles andere, da steigern sie sich nur rein. Mhm. Das ist natürlich kein Weg, wie man irgendwie jemals rausfindet, was das wirklich ist. Sagen, ja. Da kann man sich halt höchstens gegenseitig Bauchpinseln und sie freuen, ja, wann kommen endlich die UFOs? Gut, dann genauso gut kann man jetzt warten, wann kommt jetzt endlich Armageddon oder sonst was. Also es ist für mich dasselbe Niveau eigentlich. Mhm. Es bringt nichts. Also ich habe nichts dagegen, kann jeder machen, was er will, aber es bringt halt nichts. Ne?
Mhm. Naja, es ist halt ein Sammeln von Datenpunkten, ne? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, es ist halt, welche Datenmenge hat man zur Verfügung, ne? Dann hast du halt irgendwie nachher von mir aus Radardaten, die es ja irgendwie gibt, hast halt irgendwelche schwammigen Fotos oder vielleicht auch nicht schwammigen Fotos, die es irgendwie gibt, und Videos, ne, die man nicht hat. Aber das wäre eine Datenmöglichkeit, ne, irgendwie so Aufnahmen zu haben. Du hast die Augenzeugenberichte und du, also ist ja dann irgendwie in der Forschung und auch bei den Augenzeugenberichten kannst du natürlich dann unterscheiden, hast du jetzt einen erfahrenen Kampfpiloten oder hast du halt irgendwie keine Ahnung, jemand von nebenan einfach, ne? Also jemand, der ist jemand ausgebildet, Dinge im Luftraum unterscheiden zu können oder nicht, das meine ich damit. Und ich glaube schon, dass die Menge an Datenpunkten, wenn die weiter erhoben werden, dass die irgendwann uns zeigen werden, ob da was dran ist oder nicht. Und vielleicht ist es für interne Leute auch ausreichend schon, ne? Dass da interne Leute sagen, ist für mich völlig klar, was es ist. Für uns jetzt hier so als Beobachter des Ganzen nicht.
Aber es sind ja zwei Sachen. Also das, was dran ist, ist unbestritten inzwischen. Ja, also allein schon die erste Anhörung war, finde ich, die interessanteste, wo also dieser Navy-Pilot darüber gesprochen hat, wie diese Tic-Tac sich verhalten haben und so weiter und im Prinzip den Luftraum dominiert haben. Also ja, da ist was dran. Ne? Aber was? Und was bedeutet das? Und vor allem, was für verschiedene Phänomene werfen wir da alle in einen Topf? Das, glaube ich, passiert nämlich.
Ja, das glaube ich auch. Dass da halt gerade ganz viel, ja, dass man eigentlich nach einer Lösung sucht für vielleicht einen riesen Litanei an Phänomenen, ne? Die teils miteinander zu tun haben können, vielleicht aber manche Sachen auch überhaupt nicht, ne? Ja, denke ich auch. Also es ist ja bei dir jetzt hier auch, ne, dass da die Themen kommen ja alle zusammen, ne? Von Schamanismus über Bewusstsein, über, keine Ahnung, Kontakt zu Pan irgendwie letztens hier, ne? Ja. Und
also, es ist ja ein bisschen fast der Antipode, oder wie sagt man, zur heutigen Sendung eigentlich, finde ich,
die Pan-Sendung, ja. Also. Ich habe übrigens letztens eine Interpretation, wo eine christliche, ne, wo Jesus Pan disst.
Wirklich? Macht er das?
Ja, ja, es gibt eine Situation, da ist Jesus mit seinen Jungs, also mit den Jüngern in Caesarea Philippi, also so im Norden Israels, am einem Fuß eines Berges Hermon. So, den gibt's da immer noch, logischerweise. Und an dem Fuß des Berges gab's damals zu seiner Zeit, also zu, als Jesus da unterwegs war, gab's halt eine Grotte, ein Eingang in den Berg Hermon. Und dieser Eingang, der wurde halt zum einen angesehen wie ein Eingang in die Unterwelt, also zum Hades hin, ne, griechischer Gott Hades so gesehen, Unterwelt, weil der ganze Berg war ein bisschen düster. Dieser Berg Hermon, da gibt's im Buch Henoch die Story, dass auf dem Berg Hermon halt irgendwie die Engelwesen vor der Flut runtergekommen sind, einen Pakt geschlossen haben und dann halt die Menschheit mit Sachen versorgt haben, Technologie und andere Sachen, und die Menschheit regiert haben, so. Also da kamen die am Berg Hermon runter.
Okay.
Genau, deswegen ist dieser ganze Berg Hermon so eine düstere Sache im Alten Testament auch und bei den Juden. Und diese Grotte, ne, die ging halt dann, ne, zum Hades so gesehen, in den Hermon hinein, ganz, ganz düster. Und bei der Grotte war halt ein Pan-Tempel auch davor. Und die Szene, Jesus steht da also mit seinen Jungs, redet mit denen irgendwie, und dann kommt so eine Aussage. Da spricht Jesus mit dem Petrus und sagt zu ihm, hey, du bist der Fels, oder du bist Petrus, sagt er ihm. Petrus bedeutet Fels. Und egal, auf jeden Fall sagt Jesus als zweites, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde gründen und die Tore des Hades werden ihr nicht standhalten. Okay, und da gibt's unterschiedlichste Auslegungen. Die Katholiken nehmen den Text für sich und sagen, hey, er spricht da über Petrus und deswegen brauchen wir einen Papst als Nachfolger des Petrus. Aber es gibt eine Auslegung, die sagt dann, Jesus hat da in der Situation eigentlich gesagt, hier auf diesem Felsen, wo der Pan-Tempel ist, ne, hier auf Pan, da werde ich meine Gemeinde bauen. Also der Gott Pan, der eigentlich für das Leben und Fruchtbarkeit und alles steht und so, den werde ich übertrumpfen, darauf baue ich meine Gemeinde. Und zweiter Punkt, und die Tore des Hades, dieser Eingang in die Grotte, also dieser Gott des Todes, da sagt er, die Tore des Hades werden meiner Gemeinde nicht standhalten. Also Jesus sagt eigentlich, ey, ich disse zwei Götter auf einmal, nämlich Pan, der steht fürs Leben, und Hades, der steht für den Tod. Die packe ich mir beide, ich bin stärker als die.
So. Okay.
Ja, also das ist
so, also die, tatsächlich die Pan-Story. Eine.
Ja, und irgendwie jetzt für Christen, ne, ist es natürlich dann irgendwie, ich fand das Interview total interessant auch, ne, mit Pan, mit dem.
Ich auch, oh ja.
Bernhard Reicher, ne? Ja. Ja, genau, ne. Also Gruß Bernhard, wenn es hören solltest oder so. Weil ich fand es wirklich spannend, aber ich fand es halt auch irgendwie jetzt wieder diese christliche Bubble total interessant zu sagen, okay, ihr habt da jetzt wieder wegen Phänomenen und sowas, ne, die Menschheit teilt die Mächte, die es da gibt, die höheren spirituellen Kräfte, und unterteilt sie in, naja, dann habe ich einen Gott des Lebens und ich habe einen Gott des Todes und ich habe einen Gott für den Ackerbau und so weiter. Und Jesus macht hier eigentlich was und sagt so, Moment mal, ne, könnt ihr alles abschaffen, da ist eine Wahrheit dahinter, ne, eine Transzendenz, so gesehen. Er nimmt die natürlich für sich ein. Aber das ist ja die christliche Story, da ist nur eine höhere Macht hinter allem, so ein Bewusstsein, was dahinter steht. Also fand ich ganz attraktiv dann auch zu sagen, okay, dann muss ich mir nicht den Gott aussuchen, den Einzelnen für etwas, sondern es ist halt ein großes Bewusstseinssystem, eine Transzendenz, mit der wir irgendwie zusammenhängen.
Der macht da total Sinn, ne? Weil es ist ja dann die Kombination aus alten, oder das sind einfach, nennen wir es jetzt, verschiedene Energien, die halt alle zusammenwirken müssen.
Genau. Und diese Energien jetzt auch wie Pan oder halt eine andere Götter und so, die werden in der Bibel ja schon ernst genommen und auch als schon als Entitäten wirklich beschrieben. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass die Bibel sagt, es gibt gar keine anderen unsichtbaren Wesen oder sowas. Nee, die akzeptiert die gibt sogar im Bibelbuch Daniel, da wird von Fürsten gesprochen, aber da waren Geistwesen gemeint, die zum Beispiel über Griechenland das Sagen hatten oder über Persien. Ne?
Interessant, okay.
Naja, also wirklich über Regionen der Erde.
Wirklich?
Das ist so das Bild im Alten Testament, dass es da Geistwesen gibt, die da drüber stehen. Die nimmt das also ernst. Aber die Story des Christentums ist eigentlich zu sagen, hey, diesen ganzen zersplitterten Kram, also zu sagen, das ist, ich muss mich da irgendwie entscheiden für das eine oder andere oder so, das brauchst du nicht, weil das Ganze in eine Einheit mündet darüber, in eigentlich einen großen Gott oder großes Bewusstsein. Und da ist der Fokus, ne? Geh dahin. Das bedeutet Einheit, nicht diese Zersplitterung.
Ja, macht Sinn, finde ich.
Aber das war jetzt eine Klammer, ne? Wir waren eigentlich
bei den UFOs. Naja, es hängt ja alles irgendwie zusammen.
Aber hängt ja zusammen, ne? Also genau, die Wesen, die Erde kontrollieren, so gesehen.
Ja. Yeah.
Das ist schon auch die alte Geschichte dann davon, ne?
Du hast schon angesprochen, ne? UFOs dämonisch. Ist das ein dämonisches Phänomen? Und da fällt mir natürlich auch die Collins Elite ein, ne?
Ja.
Die, ich glaube, eine Gruppe im Pentagon ist, wenn ich mich da jetzt recht entsinne, die offenbar eben der Meinung ist, das ist etwas Dämonisches, und das, was wir jetzt da zum Beispiel gerade machen, indem wir uns mit diesem Phänomen auseinandersetzen, ist ganz, ganz, ganz eine schlechte Idee, weil wir quasi die Möglichkeit diesen Entitäten geben, sich hier zu manifestieren, indem wir quasi unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit darauf richten.
Ja, ich glaube, also
aber das ist vielleicht von mir jetzt überinterpretiert, ich weiß nicht, aber so kommt es mir ungefähr vor. Ja, aber
ja. Ich glaube schon, dass manche da die Angst haben, dass die bei manchen so weit geht, ne? Dass die sagen, da sollte man sich lieber direkt die Finger von lassen oder sowas, ne? Dass die Angst haben, dass man sofort sich irgendwie was ins Haus holt. Aber ich denke, dass es jetzt nicht per se deren Einstellung ist, dass nur das Reden darüber oder so halt schon irgendwie was hervorruft.
Nein, aber ich meine, man soll dem keine Energie geben, ja, man soll, ja.
Ja.
So.
Ja, ja, klar. Aber drüber reden, ne, das ist ja auch, finde ich, immer mit der Intention, die eine Rolle spielt. Also zumindest in der ganzen, in allen Bewusstseinsfragen, ist ja dann auch immer die Sache, mit welcher Intention mache ich etwas, Remote Viewing, mit welcher Intention will ich das Target sehen, dass die Intention eine große Rolle spielt und dann passiert eine Öffnung. Und da eben auch bei, ich sag mal, beim okkulten Ritualen ist ja auch, dass durch irgendwelche Hilfsmittel, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die hinlegst oder sonst was, hast ja immer so Tools, die Intention verstärken. Ne? Machst Kerzen an, machst dies und das. Also mir kommt's immer so vor, als wären das einfach alles Tools, die einfach dazu da sind, den eigenen Fokus und die Intention darauf zu richten, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, einen Kontakt herzustellen und vielleicht auch durch ihre Vergangenheit damit schon auch wirklich verbunden sein können als Objekte, ne? Dass die einen gewissen Einfluss haben. Aber jetzt bei so einem Gespräch hätte ich, keine Ahnung, also da wundert es mich, wenn Leute da dann, ich weiß, das gibt es, aber wenn
Leute
da
Angst haben. Hängen wir uns da jetzt nicht drauf fest. Ich meine, aber jetzt Collins Elite und eben, es ist ja eine Gruppe im Pentagon, ne?
Ja.
Was ja auch scheinbar sehr interessant ist. Mhm. Ja.
Stimmt.
Und offenbar extrem dagegen sind, dass eben dieses Disclosure passiert, ne, dass die Offenlegung passiert, oder? Mhm. Also das kann man ja sagen. Also die sind da in Opposition dazu.
Ja, ja, soweit, also das Wenige, was ich von denen weiß, das wäre auch die Info, so gesehen. Ne? Genau, mehr weiß ich da auch gar nicht.
Also da nicht mehr, okay.
Nee, also da weiß ich wirklich nicht mehr bei den Jungs irgendwie, was da dann so los ist und was die umtreibt und auch warum sie es dann nicht wollen würden. Weil selbst wenn sie jetzt das einordnen, sagen wir mal, das sind alles fundamentale Christen und die sagen, das ist dämonisch, ne?
Also so hört sich an für mich, ja?
Ja, nur dann wäre es doch total schlau, wenn die sagen würden, hey, Dämonen sind immer noch real. Hier, guckt mal, ne, die und die Sachen, die wir hier sehen, das sind Dämonen. Und bitte beschäftigt euch nicht damit, ja? Also das wäre ja eine Förderung ihres christlichen Glaubensbildes, was sie sich geschaffen haben, dass sie sogar belegen könnten, dass sie da richtig liegen. Ne? Ist ja dumm, das zu verstecken.
Okay, ja.
Oder? Also ich weiß nicht, also fände ich jetzt fast unlogisch, oder findest du es, weiß ich nicht, wie du es beurteilst?
Ich weiß es auch nicht, ja, also du meinst, wenn man zeigen kann, dass es diese dämonischen Kräfte tatsächlich gibt, ist das ein Argument dazu, dass man sich dem Christentum und Jesus zuwendet, um sich davor zu schützen.
Ja, so ja, gemeint? Also, ja, genau. Ne? Ja. Also das wäre ja für die im Grunde genommen, finde ich, schon Vorteil. Also
quasi man braucht ja einen so Feind, ne? Und dann kann man alle einen gegen diesen Feind.
Ja, ja, genau.
Das und ist der
ja
muss sonst glaubhaft sein, ne?
Ja, du musst halt den Vulkan zeigen, der irgendwie in der Nachbarschaft ist, damit die Leute lieber wegziehen, ne?
Oder vielleicht die angeblichen, ist, da ist eine. Ja, oder die angeblichen Atombomben, die gebaut werden.
Oder so, genau.
Also angeblich,
wenn, wenn da was wäre, ne? Also deswegen meine ich, wenn da ein Vulkan wäre und du musst nur einmal jemand sagen, guck doch mal aus dem Fenster, da ist der Vulkan, du musst weg. Ne? Wenn der da wirklich wäre, dann wäre es ja viel besser, den Leuten zu sagen, guck mal kurz hin und halt die Finger davon,
nimm Abstand. Ja, ja.
Ne? Das meine ich.
Ja.
Und deswegen finde ich es komisch, falls das die einfache Erklärung ist, fundamentale Christen, die das decken wollen. Das macht für mich eigentlich keinen Sinn.
Also ich habe es jetzt irgendwie so in Erinnerung. Ich habe mich aber jetzt auch nicht nur mal extra damit beschäftigt. Und daher.
Ich habe es auch so in Erinnerung. Ne? Also ich wollte dir nicht widersprechen. Aha. Ich habe es auch so in Erinnerung, dass das fundamentale Christen sind, die da ein Problem mit haben. Aber ich verstehe die trotzdem nicht. Das wollte ich nur sagen.
Na, verstehen tue ich sie nicht. Ne? Da bin ich ganz bei dir. Gehofft, du verstehst sie vielleicht ein bisschen besser. Aber,
ne? Wir müssen die mal anrufen, Tarek.
Rufen die mal an, ja. Falls jemand die Nummer hat, bitte im Chat. Ja, können wir es gleich anrufen.
Ja. Perfekt. Die können ja anrufen jetzt.
Oder die können auch, also Colin Zelid, if you're listening. Es gibt viele aus den USA, die auch zumindest im Nachhinein anscheinend die Sendung hören. Oder einige.
Cool.
Mehr Zugriffe als aus der Schweiz inzwischen.
Echt?
Ja.
Krass. Voll gut.
Ja, ich glaube schon. Ich weiß ja nicht wer, gell?
Herzlichen Gruß an alle Zuhörer aus Amerika.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
USA.
Also gut, ja, UFOs. Ein riesiges Thema und da sind so viele Sachen reinspielt und das eben auch wirklich UFOs ist eine Chance auf Wachstum, ne? Was du da auch, habe ich mal irgendwie aus unserem Vorgespräch, glaube ich, oder was ein Quote aus einer, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, als irgendwo als Inspiration, ne? Okay, weil es eben nicht nur eine abstrakte Figur ist, die jetzt in irgendeinem heiligen Buch beschrieben wird, sondern hey, da gibt es angeblich sogar Aufnahmen oder es ist was sehr, sehr in unserer Realwelt verortet ist, auf eine gewisse Art.
Total. Ja, es macht was mit uns, ne? Mit der Gesellschaft, so die Thematik. Auch jetzt vor der ganzen vermeintlichen Disclosure-Geschichte oder so. Also vorher war ja auch, dass diese UFO-Alien-Thematik hat uns ja zumindest von der Kultur geprägt, ne? Also, dass da auch schon was passierte im menschlichen Denken und einfach erstmal das Bewusstsein geöffnet hat für solche Fragen, ne? Ist da draußen noch was anderes und so? Also, so oder so ist die Beschäftigung der Menschheit mit ihrer eigenen Bedeutung und eben mit der Frage, ist da draußen Leben und so, ist ja so oder so, finde ich, für die Gesellschaft schon eine spannende Sache gewesen auch, ne? Also wenn man es jetzt als eine Entwicklung der Menschheit einfach auch mit betrachtet. Ne?
Ja, natürlich. Ja. Ben schreibt da übrigens, uns grüßt er nicht, also uns im Chat. Ja, also natürlich grüßen wir euch auch.
Aber
also
hallo,
der Cropcom ist natürlich ständig gegrüßt und auch eingebunden. Und
vor allem du, Ben.
Ja, genau.
Ja.
Also ich grüße dich, Ben.
Ja,
und alle anderen, Mimi und Mombach und Gavi, alle,
Skoll. Drückt euch alle.
Genau, drückt euch alle. Hey, natürlich.
Ja. Eigentlich schön.
So. Ja, also ich meine, kann man natürlich, und vielleicht können wir das ja mal irgendwann dann auch noch weiter vertiefen, aber ein riesiges Thema, das du eben auch behandelst und also dein Zugang zu dieser, ich möchte schon fast sagen, Disclosure-Pandemie, pun intended, ist also gespanntes Abwarten.
Ja,
kann man das genau so zusammenfassen?
Genau, gespanntes Abwarten. Ich verfolge halt es, also nicht jede Nachricht so, ne, aber ich verfolge halt die Anhörungen und schon irgendwo die Sachen, die halt so in der Breite da passieren. Also das interessiert mich schon, wie es weitergeht. Und
mich auch, natürlich.
Ja, genau. Ich meine, mehr kann man ja auch nicht machen. Und ich habe auch immer das Bedürfnis, also mein Bedürfnis ist schon, deswegen habe ich die Anhörung auch übersetzt, ein bisschen dazu beizutragen, das Thema auch im nur deutschsprachigen Raum, für die, die jetzt sowas nicht verfolgen können an einer Anhörung oder so im Original, wo es zu schwierig ist mit dem Englischen, also sich sowas mal anzuhören oder auch, ich habe ein paar Vorträge übersetzt gehabt von der Soul Foundation. Da waren ja unterschiedlichste Leute auch, die da halt ihre Vorträge gehalten haben und auch, was ich zum Beispiel spannend fand, die, jetzt komme ich nicht auf den Namen, die Religionswissenschaftlerin, weißt du, wen ich meine? Die hat Bücher Pasulka, geschrieben. Pasulka, glaube ich. Ja, genau, richtig. Die, ja, Pasulka heißt
Pasulka,
sie.
Pasulka, ja. Ja. Äußerst, American, also auch ein Religionswissenschaftler wie Jeffrey Kripal übrigens. Genau. Der da ja auch jetzt so schön langsam in diese Klick, ich nenne es trotzdem mal Klick, hineinwächst, ja.
Ja, ja, aber es ist interessant. In ihren Büchern, also von der Pasulka, kann ich nur empfehlen. Die sind unglaublich interessant. Also American Cosmic und andere weiß ich wieder nicht. Aber auf jeden Fall, alle waren total spannend. Und die hat, erzählt ja ihre Story, wie sie da sozusagen reingerutscht ist in die Gruppe. Und dass sie das am Anfang ja für völligen Quatsch gehalten hat. Und dann bis hin zu ihren Besuchen im Vatikan, um einfach mal zu schauen, gibt's denn in den kirchengeschichtlichen Aufzeichnungen von vermeintlichen Leuten, die mit Heiligen Kontakt hatten oder mit Gott, Jesus oder Engeln, gibt's denn da Schnittmengen zu modernen UFO-Encounter-Sachen und so, ne?
Und die gibt's, finde ich, oder?
Massenweise, ja. Das hat sie ja rausgearbeitet dann, ne? Und zeigt das eben auf, dass die Beschreibungen, die damals stattgefunden haben, heutigen UFO-Sichtungen eben schon in vielen Sachen sehr ähneln. Ne? Also dass das kein neues Phänomen ist, sondern kirchengeschichtlich festgehalten ist.
Ne? Oh ja.
Und dieser Blick, deswegen finde ich da auch von ihr, die Sachen waren so interessant, dann einfach zu sagen, hey, was passiert denn da? Also was ist das, was da mit der Menschheit passiert, dieser Kontakt? Ist das etwas, was unsere Kultur über vielleicht Jahrtausende hinweg oder Zehntausende oder sowas, ist da etwas im Gange, was die Menschheit irgendwie nach und nach weiter prägt, so eine Evolution des Bewusstseins.
Ne? Ja.
Und dass Phänomene, die da stattfinden, eigentlich eine Interaktion von vielleicht dem höheren Bewusstseinssystem sind, um Dinge voranzubringen und so. Und das ist voll spannend, wo sie dann auch in Dinge geht, wie zum Beispiel Entwicklung von KI und so oder aktueller Technologie, auch da zu sehen, das ist etwas wie eine Evolutionsschritte. Die, also ein Beispiel hatte sie oder ein Interview mit einer Frau, irgendeine Frau hat sie da zitiert, meine ich, die hat gesagt, Sprache, die wir nutzen, wenn wir beide jetzt miteinander reden auf Deutsch, Sprache ist eine Technologie.
Ja.
Also wir nutzen eine Kodierung von Lauten, ne?
Die extrem komplexe Technologie, wenn man sie das also du kriegst.
Genau. Ja, die ist total abgefahren, ne? Die Tonalität, die wir haben, die Modulation, dass man eine Intention merken kann.
Allein schon Konzepte, die völlig abstrakt in unserem Hirn, also richtig, allein schon Worte zu bilden und dann über Grammatik komplexere Strukturen, die dann Inhalt und Sinn vermitteln. Das ist extrem eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es mind-boggling.
Genau. Wir leben irgendwie in einem großen Netzwerk an Sprache, wo du und ich, wir uns darauf geeinigt haben, dass wenn ich sage Tannenbaum, dann weißt du, was ich damit meine. Du hast ein Bild, ähnlich meines Bildes, was ich im Kopf habe. Und wir haben sozusagen einen Informationsaustausch über eine Technologie namens Sprache. Mhm. Die hat sich irgendwie herauskristallisiert, ne, diese Technologie.
Und die wird drahtlos übermittelt.
Genau. Ja. Und das meint sie halt so, ey, ne, wir haben also eine Technologie irgendwann mal erfunden, nämlich Sprache, die nutzen wir, die ist toll. Aber wir haben auch andere Sachen an Technologie erfunden, die gehen weiter. Und in der Neuzeit jetzt sind wir halt an Punkten angelangt, wo wir halt Computer, Netzwerke, KI, das sind aber alles Erweiterungen unseres Bewusstseins, unseres menschlichen Daseins, so wie Sprache eine technologische Erweiterung war. Ne?
Ja, nichts, was du jetzt aufgezählt hast, wäre ohne Sprache überhaupt möglich. Ne?
Richtig.
Oder sinnvoll schon allein. Ne?
Ja, genau, es baut drauf auf. Ne?
Mhm.
Ja, aber das auch eben mit dieser Thematik des, was passiert hier eigentlich um uns rum und auch das UFO-Phänomen, sind das Phänomene, die das menschliche Bewusstsein irgendwie oder Entwicklungen innerhalb der menschlichen Gesellschaft weiterbringen, die bewusst gewählt sind oder auch unbewusst gewählt sind? Ne? Ist das ein Prozess, der da stattfindet in der Menschheit, der uns immer mal wieder der immer mal wieder interagiert, ne? Vielleicht an großen Schnittpunkten, bei Krishna ganz stark, bei Jesus ganz stark.
Ja, als Stimulus, zu sagen, ne? Als Stimulus, genau. Sodass wir uns weiterentwickeln, sodass wir beginnen, über gewisse Dinge nachzudenken.
Ja.
Und so weiter. Ist ja total spannend, dass zu der Zeit, wo man gerade auch diese Luftschiffe entwickelt hat, da dieses, die Airship Mysteries da in den USA aufgeht. Also, ja, es ist.
Ja, ja, genau, ne? Als ob sich die Dinge decken so ein bisschen und begleiten mit dem, wie gerade der Stand des menschlichen Bewusstseins ist.
Ja, immer so zeigen, was noch möglich wäre vielleicht auch und
genau,
so weiter.
Genau, ne? So eine kleine Tür aufmachen. Das ist ja in dem, das hast du doch auch gelesen, ne? Wie heißt vom Bernardo Castro, dieses dünne, hattest du das gelesen? Oder
Meaning
nicht?
And Absurdity.
Ja, richtig.
Großartiges Buch.
Ja, genau.
Wahnsinnsbuch. Ja. Und überhaupt unglaublicher Typ. Also ich,
total.
Ich möchte irgendwie mal versuchen, den Herrn einzuladen, aber das muss ich irgendwie gut einfädeln oder so. Aber
schreib ihn halt einfach an. Ich habe den mal vor ein paar Jahren angeschrieben und der wäre sofort zum Interview bereit gewesen. Nur da war ich mit meinem Englisch, habe ich mich nicht getraut und noch nicht die Zeit gehabt zum Übersetzen und so.
Kannst du mir da vielleicht die Kontakt oder wie?
Ja, suche ich mal raus die E-Mail.
Das wäre super. So. Ja, weil also ich würde den sofort interviewen. Es hat ein englisches Interview, aber das ist eines der englischen Interviews, wo es wirklich wert ist.
Ja.
Und vielleicht kann man jetzt in Zukunft dann auch mit KI das da übersetzen. Da bin ich eh so ein bisschen dran, auch mit einem guten Freund von mir, der sich da auch ein bisschen damit beschäftigt. Und da gibt es ja auch einen Haufen Tools, die da irgendwie rauskommen. Und ja, also Bernardo Castrop, ein ähnlicher Ansatz, das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, die sogenannte Simulationstheorie, die Frage eben, wo befinden wir uns hier? Und er geht in dieselbe Richtung wie Tom Campbell, den ich ja schon mal interviewt habe und dessen Buch Big Toe ich wirklich fast verschlungen habe. My Big Toe. Aber kommt aus einer völlig anderen Richtung und gefällt mir sehr gut, seine Theorie. Also weil sie auch nicht so ganz so sie lässt ein bisschen eben dieses Meaning in Absurdity, das ist also wirklich Programm. Ne? Die lässt da ein bisschen mehr offen, die lässt ein bisschen mehr zu, wo Campbell fast ein bisschen zu sehr simplifiziert, ja, und alles irgendwie so mehr, ja, runterbricht und auch einengt, ja. Unnötig teilweise.
Ich habe von Campbell nicht gelesen, also deswegen, ich kenne nur so die Interviews, etliche von ihm. Ich weiß nicht, wie er das eigene Bewusstsein, also er geht ja schon davon aus, dass Bewusstsein fundamental ist, ne? Dass wir unsere Realität rendern. Ne?
Definitiv. Also genau, Idealismus. Definitiv Idealismus.
Sieht er denn ein Bewusstsein nachher und wir sind alle auch nur Teile davon oder wie sieht er das? Das weiß ich nicht.
Ja, also er sieht da eine Art Urgrund des Seins, also das also außerhalb jeglicher Logik besteht. Er sagt ja auch, die Tatsache, dass wir kommunizieren können und dass wir da in einem gemeinsamen Raum sind, beinhaltet oder bedingt oder hat die Notwendigkeit, dass wir uns auf etwas geeinigt haben.
Ja.
Ja, alle. Und wir haben uns offenbar auf Logik geeinigt. Ja, dass Logik eben, also Kausalität und so weiter. Und deshalb ist es ja nicht verwunderlich, dass unsere Welt kausal funktioniert, zumindest an der Oberfläche. Wenn man dann solche Sachen wie Synchronizitäten und Verschränkungen und bla bla bla, dann merkt man dann kommt man an diesen wabernden Urgrund, der eben chaotisch ist und der einen Dreck um Logik schert. Interessiert den überhaupt nicht. Also die Welt interessiert Logik nicht, aber wir brauchen Logik, weil das unser Bezugssystem ist, so dass wir überhaupt miteinander in der Art interagieren können. Also es ist wirklich faszinierend. Ja, das, ich muss ihn jetzt einmal anschreiben. Also ich würde ihn sehr gerne interviewen.
Ja, macht er bestimmt. Also das ist ja auch so ein bisschen so sein täglich Ding, ne? Halt Interviews zu geben einfach und
das wäre toll.
Ja, also da denke ich, den kriegst du sofort. und es ist halt wirklich, ich finde halt auch seine Theorie, ich weiß gar nicht, soll ich einmal ganz kurz zusammenfassen? Falls die jemand nicht kennt.
Gern, ja.
Ja. Weil er geht davon aus, wenn man sich forscht, also er geht erstmal davon aus, Bewusstsein ist fundamental und sagt halt, okay, angenommen, das würde stimmen, dann kann man sich das vorstellen, wie wenn man einen großen Ozean hat. Der Ozean ist einfach nur Bewusstsein. Und ich selbst bin sozusagen wie ein kleiner Strudel, der irgendwo entsteht. Der Strudel ist ja nur eine Form, ne? Also nur eine Bewegung innerhalb des Ozeans. Den kann ich ja nicht irgendwie wie einen Eimer Wasser rausnehmen oder so und der bleibt bestehen. Nee, der ist halt einfach nur eine Form dieses großen Bewusstseinssystems. Und so wären wir halt innerhalb eines großen Ozeans an Bewusstsein kleine Strudel. Dann sagt er noch, in einem Strudel, in einer Badewanne, wenn man das Wasser abfließt, wenn man sich vorstellt, der wäre aus Quecksilber, ne, der Strudel, dann könnte man, wenn man im Strudel wäre, richtig mittendrin, könnte man von einer Seite zur anderen sich ja hin und her reflektieren, ist ja wie so eine Röhre. Und so sagt er, diese Form des Bewusstseins, die jeder einzelne Mensch sozusagen eingenommen hat oder die wir sind, ist eine selbstreflektierende kleine Form dieses großen Bewusstseinssystems. Das heißt, deswegen kann ich meine Vergangenheit reflektieren. Ich kann drüber nachdenken, wer ich war oder dass ich jetzt hier gerade den Bildschirm vor mir sehe. Und ich kann drüber nachdenken, dass ich das gesagt habe, dass ich den Bildschirm sehe und so weiter. Ne? Also so endlos Loops an Selbstreflexion. Aber er sagt, im Grunde genommen sind wir halt Teil dieses einen Bewusstseins. Diese Strudel sind da und erzeugen halt aus diesem großen Bewusstseinspool, ich würde jetzt mal sagen, neue Informationen. Und dadurch wird das große Ganze, wächst es in seiner Informationsmenge. Das heißt, aus diesem unendlichen Potenzial, was da ist, aus dem ungeordneten Potenzial, wächst durch das, was in uns passiert, als Stellvertreter, als Proxys des großen Systems, wächst das Gesamtsystem dadurch. Also wenn wir Erfahrungen machen, wenn wir lieben, wenn wir Gefühle haben, wenn wir wachsen, dann sind das halt alles Dinge, die, sogar Quantenphysik sagt das heute, dass Information nicht verloren gehen kann, die halt selbst wenn man stirbt, im Grunde genommen zu dem Wachstumsprozess dieses großen Bewusstseinssystems zugehören würden. Das ist vielleicht runtergebrochen, ne? Wirklich, würde ich mal sagen, seine Theorie. Und dann gibt's natürlich ganz viele Aspekte, wo er dann halt auch dieses Transzendent oder Numenose mit einordnet, ne, in dem Buch jetzt.
Das Kind hat da eine völlig absurde, deshalb heißt das Buch, oder deshalb hat er es wahrscheinlich so genannt, das Buch, UFO-Sichtung gehabt, über die er sich dann sehr geärgert hat, weil das irgendwie keinen Sinn ergeben hat, aus seiner damaligen Weltsicht, also er war da wirklich noch ein Kind. Und dann hat er, das hat bei ihm eben, also auch bei ihm, ja, UFOs, ja, die dann, also UFOs, also so eine Begegnung mit dem Numinosen, das dann plötzlich ganz viel triggert und ganz viel lostritt.
Ja, und es wird ja auch Sinn ergeben, ne, weil er sagt, das Ganze hat so ein Trickster-Element, ne, so wirkt das immer. Ja. Also so, diese Phänomene, die hier stattfinden, UFO-Phänomen, übernatürliche Sachen, komische Nahtoderlebnisgeschichten oder sonst was, Geistererscheinungen, Spukgeschichten, das hat alles irgendwie so einen, nicht komplett greifbares, es ist irgendwie wirklich, aber auch irgendwie nicht, fast so wie in einem Traum komische Dinge passieren können, die man nicht ganz greifen kann. Und er sagt halt, dass diese nicht greifbaren Phänomene wären eigentlich immer wie so kleine, als ob sich, was du vorhin meinst, ne, als ob sich Türen dahingehend öffnen, dass da eigentlich noch viel mehr Potenzial ist, was sich noch nicht entfaltet hat. Ne? Also so, hey, hier kann sich Menschheit weiterentwickeln, hier kannst du dich selbst weiterentwickeln, wenn du was Übernatürliches erlebt hast, das beschäftigt einen, ne? Ja. Wenn man irgendwie so Telefontelepathie oder so, dann denkt man nachher darüber nach oder andere Sachen, Nahtoderlebnisse, die ändern das ganze Leben nachher. Ja. Also das ist ja immer ein Wachstumsprozess, der dadurch stattfindet. Und das würde halt dafür sprechen, dass dieses große Gesamtbewusstsein oder Gott so, ne, dann halt Dinge immer mal wieder, dass die angestoßen werden, um den Lernprozess voranzubringen. Das ist so ein bisschen jetzt, ne, zusammengefasst, das Buch. Das ist tausendmal besser, was er da schreibt, das ist der Hammer.
Du meinst jetzt Meaning in Absurdity oder was?
Ja, ja.
Aha. Ja, ja. Ich kenne dabei nur dieses, wenn ich in Interviews sicher noch mindestens ein weiteres von ihm lesen.
Ja, bisher waren alle spannend, also da von den Sachen, die ich gelesen habe, More Than Allegory, Rational Spirituality und dieses, das erste war ja, oder das Grundwerk würde ich sagen, dieses Why Materialism is Baloney, also warum das materialistische Weltbild hat Schwachsinn ist. Was auch total spannend ist, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, warum macht das gar keinen Sinn? Ne?
Ja, das ist aber das Lustige, ne? Das macht eigentlich keinen Sinn.
Ja.
Also, wo sehr oft das Gegenteil behandelt wird, gesagt wird, alle das ideelle Weltbild macht eigentlich keinen Sinn und, ja. und das ist alles nur Wunschdenken und la. Aber wenn man sich das genau anschaut, ist es genau umgekehrt.
Ja, genau.
Finde ich halt.
Genau. Ja, ich finde es auch. Ich habe es vor 2 Wochen, habe ich den Professor Ganteföhr mal interviewt zu Thema Quantenphysik und solche Sachen. Mhm. Und da hatte ich halt auch Fragen zum Bewusstsein gestellt. Und er war da schon irgendwie auch, macht sich Gedanken über Thema Geist und sowas, ne? Und
der ist übrigens auch sehr spannend, der Mann, ne? Den,
ja,
den hatte ich auch schon im Auge, ja.
Ja, ganz sympathisch auch und so. Also und dann hatte ich ihn halt gefragt, wegen Bewusstsein, als, ne, welche Rolle das spielt. Da war aber eher, also Idealismus konnte er, glaube ich, noch nicht so viel mit anfangen. Noch nicht. Und ich fand es dann auch interessant, ne, wie schwierig das für einen Wissenschaftler, einen Physiker sein muss, der halt damit großgezogen wurde in seinem Studium, dass da eine objektive Realität außerhalb des menschlichen Bewusstseins existiert und plötzlich sollst du umdenken. Also plötzlich sollst du annehmen, dass Bewusstsein das Fundamentale ist.
Ja.
Und was aber natürlich unser Erleben ist so, ne? Bewusstsein ist der Ausgang und alles andere, Physik, die ich wahrnehme und die ich beschreibe, das sind immer Beschreibungen von meinen eigenen Bewusstseinsphänomenen oder von geteilten Bewusstseinsphänomenen. Also, dass der Mond irgendwie um die Erde kreist, das Phänomen beobachten wir beide. Aber es ist sowohl bei dir als auch bei mir ein Bewusstsein. Ne? Da findet es statt. Also, ja. Es ist aber schwierig, glaube ich, für Wissenschaftler da den Sprung zurückzumachen. Ne?
Schwierig, teilweise auch, weil man Angst hat, dass man dann ja, bis sie ausgeschlossen wird. Ne?
Ja.
Es ist halt das Problem, glaube ich, vor allem, ich glaube, wenn man mit den Leuten dann privat spricht, oder sehr oft ist mir das aufgefallen, dass die dann ganz anders sprechen teilweise, ja, als was sie dann offiziell sagen würden. Und ich verstehe es auch.
Ja,
ich verstehe es wirklich. Es ist, ja, aber das ist halt ein Problem, ein gesellschaftliches, ist ein Riesenproblem. Ich finde, das ist einer der größten Probleme und eines der am wenigsten gesehenen Probleme. Und da müssen wir drüber, sonst geht's bergab. Sonst wird's weiterhin bergab gehen, ist meine Meinung.
Würdest du denn sagen, weil ich weiß nicht, ob du das auch das Gefühl hast, ich habe das Gefühl, dass das aufweicht, also dass das besser wird, auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft offen auch über die Frage zu reden, ob sowas wie Bewusstsein fundamental ist und so.
Ja, diese ganze, sage ich mal, Disclosure-Bewegung in den USA trägt teilweise dazu bei, obwohl jetzt sind nicht alles Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon eigentlich vorher da in diesen Dingen involviert sind, wie zum Beispiel auch, wie heißt der schnell? Na egal. Aber ja, ich glaube schon, dass da was weitergeht, aber das ist halt auch so Erzählung, die man sich seit 30 Jahren da irgendwie das alles schönredet. Ja, es geht ja was weiter und der Paradigmenwechsel steht vor der Tür. Ich muss schon langsam sagen, Leute, das geht zu langsam. Es geht zu
ist
langsam.
Ist da jemand ungeduldig?
Ja, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich bin ein völlig ungeduldiger Mensch. Es ist ein Wunder, dass ich mich noch immer mit UFOs auseinandersetze.
Ja.
Naja, es geht zu langsam.
Hm.
Ich finde schon.
Ja.
Aber was soll man machen?
Ja, ich verstehe es. Aber ich freue mich immer über, keine Ahnung, okay. Also ich verstehe es. Ich hätte auch gern irgendwie so Buddha bei die Fische, so, ne, ein paar Antworten. Aber
was heißt
ich freue
Buddha
mich
und nicht Buddha.
Buddha. Ich freue mich halt über so Sachen, keine Ahnung, wie jetzt irgendwie hier der Professor Markus Meyer da, ne, zum Beispiel mit diesem Forschung da an der LMU München zum Thema Bewusstsein und Interaktion mit realen Phänomenen und so. Oder ich habe hier gerade noch vor mir auf dem Schreibtisch liegen, habe ich am Mittwoch weggesuchtet, ein Buch vom Dr. Lukas Neumeier. Muss ich direkt mal hier Werbung für machen. Brillantes Buch, Quantenphysik für Hippies. Wo er halt auch die Schnittmengen aufzeigt zwischen Quantenphysik und nachher halt ins Bewusstseinsthemen reingeht.
Aha.
Und das Ganze als ein mehr oder weniger ein Gespräch von einem Typen, einem Hippie und einer Wissenschaftlerin in einem Café, die sich kennenlernen. Es ist so fluffig geschrieben, am Schluss noch spannend von der Story sogar, also eine Geschichte noch, ne, am Schluss.
Mhm.
Und tiefe spirituelle Fragen und vieles, was von der Quantenphysik hier ganz einfach mal erklärt wird, so, ne? Also super. Und halt auch wieder einen Wissenschaftler, der sich traut, halt auch diese spirituellen Aspekte einfach da in den Raum zu werfen. Ne? Also ich glaube, das wird mehr.
Ja, es wird mehr. Das glaube ich auch. Oder das ist so. Das schon.
Und das braucht die Menschheit auch, ne?
Oh,
guck
ja,
dir nein, an, wie die gerade.
Wie gesagt, alle, ne? Ich glaube, sonst geht's bergab.
Ja, ja.
Das ist wirklich so. Es kann nicht anders funktionieren, weil wir sind da komplett am Holzweg, ja, also in vielen Dingen. Wir blenden da einfach ganz viel aus. Das heißt nicht, dass das mit dem, also dass die Wissenschaft, so wie sie jetzt betrieben wird, was heißt, wie, die Wissenschaft ist, das System ist alles wunderbar, ja. Aber nur weil man für irgendwelche Dinge, ja, also nein, ich meine jetzt die Methodik und so weiter, das passt alles ja, wunderbar.
Methodik,
aber nur weil man jetzt was im derzeitigen Modell nicht erklären kann, dann zu sagen, ja, und deshalb existiert es nicht und deshalb beschäftigen wir uns nicht damit, obwohl es ganz viele empirischen Beweise dafür gibt, das ist auf Dauer, kann das nicht gut gehen. Das ist meine Meinung.
Ja, das stimmt.
Aber das ist keine Meinung, es ist so. Es kann auf Dauer nicht gut gehen. Ja,
und es ist halt auch blöd bei diesem nicht greifbaren Phänomen. Das hat ja der Markus Meyer da irgendwie, ne, Professor Meyer, in seinen Forschungen auch diese Idee, dass sozusagen diese Interaktion von Bewusstsein zum Beispiel mit Zufallszahlengeneratoren.
Ja.
Das ist ja, Weird, das hattest du ja auch in dem Interview mit Weird, ne?
Da ist es nur darum gegangen eigentlich.
Genau,
also, da ging's, ne?
Also das war ja das Thema.
Das ist das Thema, also das messen die.
Genau, und der Punkt aber, dass es normalerweise das Phänomen ja immer verschwindet, ne?
Ich weiß, es bei wird denen, weniger, die messen, ja. Aber sie haben bei der Methodik, die sie da jetzt haben, anscheinend ist dieser Effekt, der sich aus der MPI, aus der vom Dr. Lukadou ergibt, sehr abgeschwächt.
Sie messen kein Signal, sondern sie messen eine Korrelation, ne, zwischen zwei Zufallszahlengeneratoren.
Ja, genau, das ist so, genau. So ihre Messung ist eine andere und dadurch viel sensibler auch, ja.
Genau, und damit hast du halt kein wirklich Signal oder so. Also es wird nicht Information so festgenagelt, wie es bei den anderen Experimenten ist, ne? Aber ich fand halt da interessant bei dem Professor Max Meyer, der hat ja Versuche auch gemacht, wo sie das Gleiche festgestellt haben, dass bei den normalen Experimenten von Interaktion, Bewusstsein zu Zufallszahlengeneratoren und so, beim ersten Experimentdurchlauf, wenn es erfunden wird, das Experiment, funktioniert es noch, da hast du eine Abweichung vom Zufall und dann verschwindet das nachher, ne, wenn du es wiederholst. Aber die haben dann Experimente gemacht, wo man den Grad der Objektivierung, also die Datenauswertung, wo man den wieder zurückgefahren hat, indem man zum Beispiel nicht die Daten aufgezeichnet hat, sondern im Nachhinein die Leute subjektiv, die Eindrücke der Leute, befragt hat, hey, was hast du eigentlich für ein Gefühl? Wurden dir mehr die Bilder angezeigt, die positiven oder mehr die negativen? Und dann hast du kein objektives Messergebnis mehr gehabt, ne? Also die wurden sozusagen gar nicht aufgezeichnet, sondern subjektive Messergebnisse, nur Aussagen von Menschen. Und da haben sie festgestellt, wenn man das dann in Betracht zieht, dann taucht das Phänomen theoretisch wieder auf, aber es ist halt dummerweise subjektiv. Und das ist halt so ein bisschen dieses Faszinierende, sobald du etwas in die objektive Realität hineinziehst, dann verschwinden diese verrückten Phänomene, die wir eigentlich, diese Vielfalt des Verrückten, verschwindet, das löst sich auf.
Das ist ja wie die Wellenfunktion, die hat kollabiert und dann sich auf ein Ergebnis.
Richtig. Genau, ne? Also die Verschränkung zwischen dem Teilchen, was eigentlich sich überall befindet und deswegen halt so eine Welle eigentlich abbilden könnte, das verschwindet, wenn es misst. Und so Wellenfunktionen innerhalb der Gesellschaft, innerhalb von Menschengruppen, innerhalb von Befragungen, ne, von Experimenten und so, da würden sozusagen auch diese großen Wellenphänomene der Verschränkung verschwinden, wenn du durch die wissenschaftliche Methodik das festnagelst, das Teilchen. Das eine Experiment wiederholen willst, so.
Ja.
Macht Sinn auch, finde ich.
Also, ne? Die Erwartungshaltung ist da ganz wichtig. Das ist sehr interessant. Von dem hat der Gurdjieff gesprochen auf eine ganz andere Art. Ja, also,
und das ist schon cool, wenn unsere Realität so funktioniert, dass ich also weiß, wenn ich irgendwas nicht festnagel, also nicht jeden Tag überprüfe, keine Ahnung, habe ich jetzt 5 Kilo abgenommen oder habe ich endlich mein Ziel erreicht. Also wenn ich es zu sehr objektiviere, sagt der Markus Meyer, dann mache ich es mir schwerer.
Ja.
Ne? Dann nehme ich sozusagen die Vielfalt, diesen Zauber da raus, der eigentlich in der Wellenfunktion da ist, in dieser, ne, sich überlagernden Zustand der Existenz.
Oder wenn die Nahrung nur mehr als in seine Bestandteile zerlegt, sie Kohlenhydrate, Eiweiß und Proteine.
Ja,
und, was ich furchtbar finde. Ich finde das wirklich, also schon langsam Und Protein total. Ist nicht gleich Protein und Eiweiß ist nicht gleich Eiweiß. Das ist Quatsch, finde ich. Aber
ja,
egal.
Gebe ich dir recht. Ja, ja, es ist tot dann, ne?
Genau. Ja. Das ist, was soll das? Ja. Ich meine,
ja.
Eine Frage, die schon von einiger Zeit gekommen ist, ja. JFM. Was denkst du über Rudolf Steiners Theorie, dass bald die Verkörperung von Ahriman kommt? Rudolf Steiner ist ja so eine äußerst interessante Person, finde ich, sehr umstritten teilweise.
Ja.
Sicher auch zu Recht, aber unglaublich vielschichtig und spannende Person. Und der hat ja von diesem Ahriman gesprochen. Also das ist eigentlich aus dem interessanterweise aus der persischen Mythologie kommende Teufelsfigur.
Mhm. Ja. Ja, das ist eine total spannende Frage. Aber da habe ich gar keine Antwort drauf, weil da habe ich mich mit null mit auseinandergesetzt bisher. Ich wollte es immer mal, die Sache auch vom Steiner lesen. Das ist ja, also ein bisschen was mal reinschnuppern erstmal. Und genau, da habe ich null Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Zu der Thematik, ob überhaupt eine Verkörperung eines bösen Wesens kommt. Ich sag mal, keine Ahnung, ob das jetzt eine Entsprechung dazu wäre. Manche christliche Gruppen sehen ja irgendwie das Kommen eines Antichristen als halt eine Person, die noch irgendwie halt eine Rolle spielen wird und so. Das halte ich für totalen Quatsch. Weil der Begriff Antichrist, der wird in der Bibel eigentlich vom Johannes selbst erklärt und er sagt damals, nennt er schon, dass viele zu Antichristen geworden sind. Also der erklärt seinen Begriff eigentlich, den er da nutzt und sagt eben, ja, Leute, die sich halt von Christus abwenden oder gegen Christus arbeiten, die bezeichnet er einfach als Antichrist, fertig aus. Und alles andere, was man da so raus macht, wenn Leute anfangen aus der Offenbarung, dass irgendwelche, das wilde Tier, was da vorkommt, mit dem Antichristen plötzlich zu vermischen, das ist für mich kein gesunder Umgang mit diesen antiken Texten, weil das wäre so, als ob ich heutzutage, keine Ahnung, ich nehme einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen und ich nehme einen Artikel irgendwie aus der Bildzeitung mit unterschiedlichen Begriffen und unterschiedlichen Artikeln. Und dann versuche ich eine Gemeinsamkeit daraus zu bilden. Das macht man nicht. Das ist kein guter, gesunder Umgang mit Text, ne? Das ist keine gute Hermeneutik. Und leider passiert das da in christlichen Gruppen. Frag mich nicht, warum sich das etabliert hat. Mit gerade Offenbarung, Antichrist und diese Überschneidung. Ich halte es für Quark.
Mhm. Ja, also aber da geht es ja auch um diese achte Sphäre, die als etwas sehr metaphysisches eigentlich beschrieben wird. Das ist dann irgendwann einmal fälschlicherweise auch als der Mond interpretiert worden. Aber diese achte Sphäre ist eigentlich etwas so ein alternativer Evolutionspfad der Menschheit.
Okay.
In den wir quasi hineingelockt werden sollen und der sich extrem, und zwar er beschreibt das halt vor über 100 Jahren, extrem nach KI anhört.
Sehr hast du spannend. Beispiele? Weißt du das irgendwie? Also so ein paar Formulierungen oder irgendwelche Sachen?
Nein, ich habe das, kann ich jetzt nicht, aber ich habe von Steiner erst ein Buch gelesen, das war die Akasha-Chronik, das ist eines der wahnsinnigsten Bücher, das ich jemals gelesen habe. Unglaublich. Da beschreibt er die Entwicklung der Menschheit es ist, keine Ahnung, also ein, sicher auch ein Seher irgendwie und so, aber eben, da, die Ahriman-Geschichte, die halt mit dieser achten Sphäre der sogenannten zusammenhängt, da geht es eben wirklich um so einen alternativen Evolutionspfad, in den die Menschheit verführt werden soll und dann sind wir quasi in seinen Fängen.
Spannend, also ich habe mir mal notiert, Ahriman und achte Sphäre, sagt mir wie gesagt nämlich null, aber ist ja spannend, wenn ich wollte ja eh mal was vom Steiner mal lesen, dann muss ich meinen To-Read-Stapel an Büchern nochmal erweitern.
Und ich muss da auch den Dark Journalist, den Daniel List erwähnen, der mir da viel Inspiration dazu auch gebracht hat, der sich seit Kindheit, glaube ich, der hat als Kind schon Steiner gelesen oder so, also der ist, und der hat da findest wunderbare Podcast von ihm. Also das ist der macht das auch live und der setzt sich hin und redet einfach 3 Stunden druckreif. Das ist auch ein irres Kerlchen.
Ach so, Mann, Daniel, wie hieß der?
Daniel List, Dark Journalist. Das findest du. Sicherlich stimmt bei weitem nicht mit eurem überein, natürlich als politische Ansichten, da kann man jetzt drüber diskutieren, bla bla bla. Aber zum Beispiel jetzt Rudolf Steiner, da hat er sich extrem reingebohrt.
Hm. Was mich immer wundert bei der ganzen Sache, also ich weiß nicht, jetzt nur als Randnotiz, dass wenn es um Seher geht, um auch jetzt bei vielen christlichen Gruppierungen, die halt die Bibel so lesen, wie sie lesen, bei vielen geht's eher um dieses, oh, es kommt was ganz Schlimmes.
Ja. Ne?
So der Weltuntergang kommt,
ja, genau.
Oder ganz große Kriege, und es ist halt immer so ein als ob so eine die Menschheit sich oder diese Weltuntergangswünsche fast schon da wären.
Auch für den Zeugen, ne? Ganz
Zeugen stark. Total präsent, ja. Genau. Und also irgendwie dieser Fokus mehr immer auf diesen Sachen, klar, ne, dann vielleicht auch danach irgendwie das goldene Zeitalter oder das Paradies oder was man erwartet so. Aber immer muss zuerst irgendwie so dieses große, böse, dunkle kommen. Und mittlerweile frage ich mich da auch so, was ist denn das, ne? Also woher kommt das eigentlich? Ist das so ein bisschen wie so ein großes Trauma, was die Menschheit noch mit sich rumschleppt, was sich da abbildet und eigentlich gar nicht nötig wäre?
Ja, ich glaube, zum guten Teil ist es durchaus eine sehr gute Möglichkeit, dass wir da, weil es gab ja Kataklysmen in der Vergangenheit. Ne?
Ja,
es gab die Sintflut.
Genau. Hm? Exakt.
Hm? Naja, also jetzt zumindest laut der Bibel gab. Naja, gut, wir wissen, dass es
Überschwemmungen große.
Es gab, ne? Es gab sowas wie eine Sintflut. Ja, das findet man in der geologischen Geschichte.
Ja, ja, klar. Ja, und ne, also kann ja sein, dass das irgendwas ist. Es gibt ja so transgenerationale Traumata, ne? Das weiß man ja heutzutage. Wenn der Opa im Krieg war oder so, können die Enkel noch irgendwas davon haben, obwohl sie den Krieg nicht erlebt haben und so. Aber es gibt einfach Traumata, die übertragen werden, ne? Die sind genetisch sogar irgendwie, ne? Und da denke ich dann schon, so das, was halt sich immer wieder abbildet, auch an diesen komischen Weltuntergangsgeschichten, oder in der Popkultur, in Filmen und sowas, ne? Es ist, der Mensch hat so einen Hang dazu. Und deswegen, ich weiß nicht genau, ob wir da nicht rauswachsen müssen, ob es nicht vielleicht eher darum geht zu erkennen, so hey, wir sind eh Teile von einem großen ganzen Etwas, du und ich, wir sind verbunden und alle anderen auch. Und wenn ich das nur erstmal wirklich erfasse und versuche zu greifen und so, dann verliere ich auch diese Angst des Getrenntseins und diesen vermeintlichen Wunsch, dass ich irgendwie, was ist diese Angst vorm Untergang oder so, ne? Es fühlt sich so danach an, als wäre das so ein Kind dieser gefühlten Trennung von allem, die wir haben und wo man vielleicht rauskommen muss.
Möglich, ja. Es ist aber auch, also mir ist das von Anfang an aufgefallen, als ich mich eben in den 90ern mit so Channelings und allem möglichen crazy Stuff beschäftigt habe. Und immer stand da, also schon die ersten, also fast in jedem Entführungserlebnis oder so, wird den Leuten dann an Bord erzählt, dass jetzt gerade ein großer Kataklysmus kommt. Interessanterweise kommt der ja vielleicht auch. Ja, da gibt es ja dann auch sehr interessante Untersuchungen von der Frau Strattmann, die eben die Hopi-Prophezeiung und so weiter. Also das ist irgendwo Teil, und vielleicht gibt es ja wirklich so zyklische Kataklysmen, ja, so dass das auch was, vielleicht stimmt das ja auch. Ne? Aber auf der anderen Seite so ein drohender Weltuntergang, der schweißt halt auch unglaublich zusammen.
Ja,
was ist mein?
Also, eine Partei gegen die andere, ne?
Nein, ich meine, also der, wenn du jetzt einfach nur sagst, hey, mach doch mit bei den Zeugen Jehovas und ist doch cool und lässig, dann sagen sie, naja, vielleicht nicht, aber warum, was habe ich davon? Aber wenn du sagst, aber es kommt nämlich der Weltuntergang und du kannst dich nur retten, wenn du bei uns dabei bist, dann ist das ein gutes Argument. Und das ist jetzt nicht nur bei den Zeugen so, das ist bei so vielen Gruppen so, bei ganz vielen UFO-Sekten, jetzt modernen UFO-Sekten, ist das so. Und bei der UFO-Sekte Christentum war es halt der jüngste Tag. Mhm. Ist es der jüngste Tag?
Ja,
also
ja,
das ist immer da.
Ja, ich muss, also da finde ich aber auch bei jetzt in der christlichen Strömung, also es gibt da zum Beispiel dann auch Leute, und das ist halt so eher mein Bild, auch was ich mittlerweile habe, die solche Stories wie jetzt dann die Offenbarung und diese Prophezeiungen, die da sind, die das halt anders deuten. Die sagen, hey, das ist ein Blick zurück sozusagen auf Dinge, die in der Menschheit und mit dem Volk damals passiert sind. Aber eigentlich ist die Story, die da am Schluss ist, dass halt sozusagen da die Leute sind, die halt eine Verbindung wieder zu Gott, zum höchsten Bewusstsein haben möchten. Die haben sich da eben gesammelt und der ganze Trupp, der wächst. Also beschrieben durch eine himmlische Stadt Jerusalem, die auf die Erde kommt und die Leute können da immer noch reingehen. So Bilder, die in der Offenbarung genutzt werden. Und es gibt halt Christen, die sagen, Moment mal, das, was da beschrieben wird, ist keine Sache, die sich noch erfüllen muss in Zukunft, sondern es ist ein Prozess, der stattfindet innerhalb der Menschheit, wieder so eine Bewusstseinsevolution. Und wir müssen eigentlich die Verbindungen miteinander erkennen. Letztens ein Buch gelesen, Der universelle Christus von Richard Rohr, ein Franziskanermönch. Der sagt halt so, derjenige ist Christ aus seiner Sicht, der Christus in allem erkennt. Also wenn ich draußen halt irgendwie einen Stein sehe und ich erkenne darin den Christus, sagt er, dann bin ich ein Christ. Dann verstehe ich, dass der Christus die Matrix der Existenz ist. Also, und er belegt das mit der Bibel, ne? Also mit Texten im Neuen Testament und so.
Passt ja auch zu dem, was du da vorher an diesem Bild gebracht hast, dass er sich quasi als der Pan und als, also ja, der Tod, genau, und das Leben und überhaupt alles,
ja, sagt. Genau. Ja. Ja, genau, ein Zusammenwachsen, ein zu sehen, dass diese Trennung, die wir als Menschen erfunden haben, auch in Götter, ne, aber auch einfach in unsere Länder, in Strukturen, die Trennung zwischen Individuen und so, dass das eigentlich alles diesen einen Ursprung hat. Und der Paulus schreibt das irgendwo in seinen Briefen auch, Christus ist alles und in allen, so, ne? Also er sagt eigentlich wie so ein verkappter Pantheist, spricht er da schon, obwohl er ja ein Christ ist. Aber er sagt, hey, das, was Christus ist, ist nicht nur dieser inkarnierte Jesus, der da seine Story erlebt hat, sondern, ne, er ist eigentlich der Logos, dieses Prinzip der Wirklichkeit. Das ist das, was Christus ist, und das ist eigentlich ein viel coolerer Glaube, als eben rumsuchen zu müssen in der Trennung. Ne? Die Menschen trennen sich und hauen sich gegenseitig in den Schädel ein, weil sie irgendwie denken, meine christliche Auslegung ist besser als deine oder so. Oder meine Religion ist besser als deine. Und da müssen wir halt aus der Nummer raus. Ne?
Wenn eine aus Einheit der müssen versteht, wir raus, ja, ganz genau. Schnell. Sonst, ich weiß nicht. Es ist, ja.
Und da kann ja jeder auch anfangen. Ne? Das finde ich so dieses, keine Ahnung, dann stehst du in Aldi an der Kasse und wenn man so eine spirituelle Sicht verfolgt, ich klingt vielleicht total bekloppt, aber manchmal habe ich das, dann stehe ich in Aldi an der Kasse und denke mir so, wie abgefahren. Auf einer tiefen Ebene ist die Person zwei Schritte vor mir da oder sowas. Ist die irgendwie auch ich? Also wir sind irgendwie Teil eines großen Systems. Und da sind für mich immer wie so kleine Übungssessions, oder wenn ich im Wald bin, halt mir wirklich dann vorzustellen, ich bin Teil von dem Ganzen. Ich befinde mich im Bewusstsein so, ne?
Es erinnert mich an meine Schulzeit, wo ich dann irgendwann so, keine Ahnung, es war glaube ich noch in der Unterstufe, da haben wir halt drüber gelernt zur Evolution und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also wie, es ist ja alles quasi aus einem Stamm, also erwachsen. Und dann, wir sind ja eigentlich zum Beispiel verwandt mit Fischen. Das ist ja eigentlich total arg und das hat mich eigentlich total beschäftigt. Und ich habe das meinem Religionslehrer gesagt, aber der hat damit so gar nichts anfangen wollen. So quasi, na, so ein Blödsinn, ja, jetzt hör auf mit dem. Also, das wollte er nicht hören. Und dann habe ich gedacht, warum? Aber er hat kein Argument gehabt. Ne? Also,
ja. Ja, und das ist
so krass.
Ne, also diese Verbindung oder so, ne, das andere christliche Theologen wie der Richard Rohr, der hat dir gesagt, hey, cool, Tarek, so, ne. Also, das ist schon spannend, da irgendwie halt auch, ach, wie verbinden so Dinge sein können eigentlich, ne. Auch Glauben und, aber eben Glauben nicht, indem ich halt konstruiere und mehr Regeln aufstelle. Das war auch in dem Buch hier von dem Lukas, also dem Dr. Neumann, dieser Unterschied zwischen Religion konstruiert, also Regeln, Ausschriften und so weiter, ne, leiten Regeln ab und machen einen Zaun um dich. Und er sagte halt, Spiritualität dekonstruiert, ne? Ich nehme so die Schalen weg von dem, wer ich bin und was ich bin und komme am Schluss zu dem Punkt, dass wir halt eine Einheit sind, alle zusammen. Aber da können halt auch solche heiligen Texte hinführen, die halt im Alten oder Neuen Testament, in den jüdischen Schriften drin sind und so. Ich glaube, die Story ist da die gleiche. Nur es wird halt missbraucht über die Jahrtausende, um es anders auszulegen und Macht auszuüben.
Ja. Ich lese da noch ein paar Chatmeldungen vor. Thomas 26 schreibt, ohne Gott könnte selbst der Teufel nicht existieren, Rufzeichen. Es wird alles, was geschieht, von Gott zugelassen. Wenn er wollte, könnte er sofort ein Ende setzen. Eine Aussage. Ich überlasse dir, auf was du reagieren willst. Garfield 007 schreibt, warum immer Christus? Warum spricht er nicht mal über Mohammed und Islam? Ich habe das Gefühl, der Islam ist immer der große Elefant im Raum. Also cool. Für mich nett, aber ja.
Wenn man einen guten Interviewpartner da hat oder so, ist bestimmt auch interessant, ne?
Ja, ich hatte mal einen Sufi bei mir zu Gast und also der auch sich mit Alchemie beschäftigt und sich dem Sufismus zugewandt hat, der nach 9/11 nämlich zum Islam konvertiert ist, was ich ganz interessant. Ja, auch natürlich auch ein sehr interessantes Thema, ja.
Total, ja. Ich kann nur sagen, jetzt für mich persönlich, warum halt da irgendwo jetzt das Thema Christus, universeller Christus und so weiter, warum das für mich halt irgendwie ein ziemlich cooler Aspekt ist, so als Update für die Mythologie der Menschheitsgeschichte oder den Glauben, ne? Dieser Christus oder Jesus so zwei Sachen verbindet irgendwie, also diese Bereitschaft, also du hast einen Religionsführer gehabt, ne, in Anführungszeichen, oder er hat irgendwie einen Glauben gegründet damals irgendwie, und du hast jemanden gehabt, der bereit war, für die anderen zu sterben, aber selbst nicht andere zu töten. Ne? Also erstmal dieses, ich bin bereit, aus Liebe zu anderen zu sterben, mich komplett aufzugeben, weil jetzt dieser transzendente Gedanke, selbst in dem Tod, der dann passiert ist, war das ja nicht das Ende. Ne? Sondern er ist halt aufgegangen in etwas Höheres, nachher mit der Auferstehung und so weiter. Es ist halt ein total schönes Bild auch für mich, zu sagen, hey, auch der Tod oder sowas, danach eben, das für Christen dieses Thema Auferstehung ist dann ja schon maßgeblich auch wichtig, zu sagen, da ist dieser große, der große Raum, wo alles hingeht, so, ne? Also, das mag ich einfach, die Geschichte. Ich weiß nicht, ob Mohammed was Vergleichbares, Cooles hat. Ich kenne es nicht von anderen Religionsgründern oder so, dass die einfach diese, so eine tiefe Liebe mit eben auch dieser Weite verbunden haben. Das ist für mich persönlich jetzt anziehend. Aber trotzdem, klar, ist auch spannend, einfach in die anderen reinzuschauen, ne? Definitiv.
Ja, mit Sicherheit. Ne? Ja, es gibt noch so viel, über das wir sprechen könnten, aber wir nähern uns jetzt wirklich langsam dem Ende. Also zum Beispiel über alte Schriften, ja, dass man das nicht immer wörtlich interpretieren sollte. Ja, da hatte ich meine Sendung Quo Vadis Paleoseti zum Beispiel, oder eben...
Hesekiels Wagen, stimmt, genau, das hat...
Hesekiels Wagen, genau, der, also genau, das ist der Blumrichter reininterpretiert. Ich verstehe überhaupt nicht, wie er auf dieses Gebilde kommt, auf dieses komische Propeller-Ding da, aber das zum Beispiel, oder eben die wirklich spannende Frage, wann war Noah und wo? Ja, ja, ganz eine spannende Frage, ja.
Ja, ja, stimmt, total. Ja, oder aber, Adam Evler, was hat es damit auf sich, ne, mit dieser Story oder sowas, ne? Worum geht's? Also es gibt total verrückte Fragen, so, ne?
Also ich muss dich leider bitten, wieder den Stress auf dich zu nehmen und nicht nur zuzuhören, sondern aktiv mitzumachen. Und
ach, mir macht's ja Spaß jetzt. So. Und, das wäre super.
Ja, ich hoffe.
Es fühlt sich ja, ist ja wie Quatschen, ne? Ist ja wie so ein, als ob wir schön nebeneinander sitzen.
Und, genau.
Auch wenn ein paar Meter dazwischen sind.
Okay, also Gott sei Dank nicht zu stressig. Am Anfang natürlich immer ein bisschen. Das ist ja das Schöne an Live-Sendungen, das ist ein wenig, also dieser Adrenalinschub, ich finde den schon gut.
Ja, auf jeden Fall. Hast du den noch?
Ich habe ihn schon noch. Okay. Aber ja, früher war es, in der Jugend ist ja vieles intensiver. Auch der Adrenalinschub. Na, ich habe ihn schon noch, natürlich.
Interessant.
Der ist ja wichtig, deshalb ja auch die Live-Sendung. Ja, also das ist natürlich ein Thema und über das ich irgendwann noch einmal gerne mit dir sprechen würde. Aber für heute eine Frage, die mich sehr interessiert, die würde ich vielleicht gerne noch zumindest ansprechen. Klar. Hatte Sascha hatte Jascha schon mal Kontakt? Hattest du schon mal Kontakt mit? Ja,
mit was auch immer. Natürlich.
Ja, Kontakt.
Ja. Ich hatte, ich bin ja so ein verkopfter Mensch auch so, ne? Ich hatte weder eine UFO-Erfahrung, würde ich gerne mal, ne? Also da können wir uns die Hand reichen, du hattest, glaube ich, auch nur immer noch keine, ne? Oder hattest du?
Na, nichts, was jetzt wirklich, na.
Ja, ja. Na. Genau. Ich hatte in meiner Vergangenheit, also ich habe Zufälle erlebt, wo ich einfach weiß, so, das waren keine Zufälle, in dem Sinne halt übernatürliche Dinge. Ich habe einmal so ein Protokoll von Joe Dispenza aus einem Buch halt ausprobiert und mir konkret aufgeschrieben, irgendwie zu welchem Preis ich ein Webprojekt verkaufen wollen würde. Und dann habe ich halt ein paar Monate später kam ein Angebot, was dann genau so lag. Also das war sehr abgefahren. Also so dieses Manifestieren so gesehen, ne? Da bin ich überzeugt, dass das halt geht. Und in meiner Zeugenzeit hatte ich mal, das war für mich schon ein spirituelles Erleben. Das hat für mich was Übernatürliches gehabt. Da war ich mit einem Freund damals halt so dieses von Tür zu Tür, ne, missionieren gehen, haben wir da gemacht, auf dem Land, also so Bauernhof zu Bauernhof war das. Egal, da haben wir halt mit einem jungen Burschen irgendwie ein längeres Gespräch gehabt und dann sind wir ins Auto zurück, wollten weiterfahren in eine andere Ecke. Und da habe ich gemerkt, so, ich habe ein ganz komisches Gefühl. Irgendwas ist gerade so. Und dann sind wir halt ausgestiegen. Wir waren auch beide ganz still und dann sind wir ausgestiegen aus dem Auto und sind da irgendwie so den Weg lang gelaufen. Und dann habe ich halt irgendwie den Georg damals gefragt, so, Georg, merkst du irgendwas? Wie geht's dir und so? Und weil ich habe gemerkt, der ist auch so ruhig. Und dann haben wir halt beide bist noch da, ne? Hier hat gerade mein Bildschirm geflackert.
Ja.
Okay. Gut. Da haben wir beide ein ganz krasses Gefühl gehabt. Also bei mir war das Empfinden, als ob jemand so eine Decke, so einen dicken, fetten Mantel aus Liebe um mich gelegt hat. Und so vom Empfinden her war das jetzt nicht wie High sein oder so, aber ich habe irgendwie, ich weiß noch, wie ich da halt irgendwie den Wind durch den Baum hab rauschen hören. Und irgendwie auch Vogelgezwitscher und so. Und wie ich das einfach irgendwie die Natur anders wahrgenommen habe. Und halt wirklich wie so eine Decke aus Liebe. Und abends, als ich es meinen Eltern erzählt habe, musste ich auch echt ganz doll heulen, weil es mich so bewegt hat, ne? Weil es so ein komisches Empfinden war. Und rückblickend glaube ich immer noch, also der Freund, mit dem ich da unterwegs war, der hatte halt über Jahre hinweg sehr schlimme psychische Probleme, war auch in der Klinik gewesen und hat immer auch bei seinen Freunden das Gefühl gehabt, dass er eigentlich gar nicht wirklich liebenswert ist, dass die ihn gar nicht wirklich mögen können und so. Und dieses Empfinden, was wir da beide hatten, war eigentlich aus meinem rückblickend betrachtet eher ein Gefühl, was für den Georg total wichtig war. Also dieses sich geliebt fühlen, ne? Dass dieses Gefühl da sozusagen war. Und mir kam es fast so vor, als wäre ich dabei, nur damit er einen Beleg hat, dass er nicht spinnt. Also so gesehen, weil noch ein Zeuge dabei ist, der es genauso miterlebt hat, kann ich mir sicher sein, dass es nicht nur Einbildung war.
Zeuge,
das, ja. Ein Zeuge in dem Buchstäb ich dann sogar doppelt so gesehen in dem Moment. Ja, also das war für mich so eins der wenigen, ja schon irgendwie übernatürlichen Erlebnisse, die mich halt unglaublich bewegt haben damals, ne? Und genau, und das kam mir so vor, als wäre es für ihn ein Schritt, etwas zu lernen. Und für mich einfach so eine komische, übernatürliche Erfahrung gewesen.
Interessant.
Ja, total.
Jetzt noch ganz kurz, also es hat ganz am Anfang jemand angerufen, aber ich hoffe, ich habe da nichts übersehen. Falls jetzt jemand noch anrufen möchte, dann gäbe es jetzt die Möglichkeit. Ich war jetzt so in das Gespräch vertieft, dass ich gar nicht den Aufruf dann gemacht habe. Ja, das bin völlig abgelenkt. Das ist unglaublich. Na, ja. Gut so. Also falls es jemand möchte, dann, und wie gesagt, ganz am Anfang ist jemand in die Zoom-Session rein, aber das war noch zu früh. Aber jetzt wäre, wer immer das jetzt war, der richtige Zeitpunkt, es vielleicht jetzt noch einmal zu versuchen.
Deine Chance. Ja, ja. Jetzt komm noch mal rein, wer auch immer du warst.
Wer auch immer du warst.
Ja, aber es ist eine gute Frage. Mit meiner Freundin haben wir mal überlegt, ihr Freundeskreis sind ja auch Christen so, ne? Und weil es halt, sie war früher, wie gesagt, neuapostolische Kirche da drin aufgewachsen. Und da haben wir uns das mal überlegt, dass es eigentlich eine neue, coole Partyfrage ist. Nicht irgendwie zu fragen, hey, wie geht's dir, wo kommst du her oder sonst was, sondern wirklich zu fragen, hey, hast du schon mal was Übernatürliches erlebt?
Ja.
Und das haben wir ein paar Mal auch ausprobiert und das ist total spannend.
Aha.
Also es ist wirklich super als Partyfrage. ne, auch den Leuten dann zu sagen, ja, nichts Großes oder so, aber ne, selbst wenn sowas wie, du hast an jemanden gedacht und der ruft an und so, und das ist total spannend, einfach mal danach zu fragen, wie du es gerade gemacht hast.
Aha. Ja, ja, deshalb, also es hat mich bei dieser natürlich jetzt auch sehr interessiert, aber ja. Und wir haben jetzt jemanden
hey.
In der Zoom-Leitung und hallo.
Hallo?
Ja. Du bist on air. Bitte, stell deine Frage. Wir sind schon ziemlich am Ende der Sendung, aber
alles gut.
Hallo, könnt ihr mich hören?
Ja, wir können ja. dich hören.
Also, ja.
Du musst aber also den Player ausschalten. Auf jeden Fall den Player ausschalten, sonst
Moment,
hörst du uns nämlich doppelt.
Sehen, ich das mache.
Ja, einfach, oder du machst einfach alle Browser zu, dann ist er auch.
Könnt ihr mich jetzt hören?
Wir können dich auf jeden Fall hören, aber du hörst also uns doppelt, ja.
Nee, jetzt nicht mehr.
Ah, das ist gut. Dann ist der Player.
Ich hab ja jetzt die ganze Zeit zugehört und ich bin auch großer Fan eurer beiden Kanäle. Ich habe jetzt ein bisschen provokante Frage an den Jascha.
Ah, das geht nicht. Nein, also provokante Fragen geht nicht.
Nein. Also pass auf.
Nein,
und zwar
okay.
geht's um die Offenbarung des Johannes und um die Tiere, die beiden, die da aus dem Meer aufsteigen und um diese Zahl 666. Und ich habe mich tatsächlich schon manchmal gefragt, ist das eigentlich etwas Prophetisches oder könnte das auch ein Bericht aus unserer Vergangenheit sein? Weil wenn wir uns jetzt mal die Erde angucken, wir haben diesen Riss, diesen mittelatlantischen Rücken, der sieht ja von oben bis unten aus, als hätte da jemand mit der Rasierklinge einmal durchgezogen. Und dann haben wir noch den Schiefstand der Erde, der beträgt 23,4 Grad, also die Ekliptik. Wenn wir den Winkel jetzt aber von der anderen Seite messen, also den Differenzwinkel zur 90 Grad, dann kommen wir genau auf diese 66,6 Grad. Hm. Also auf diese Zahl 666.
Ja, okay, also deine Frage ist, ob da so ein Zusammenhang ist.
Was du von meiner These hältst, also für wie viel Unsinn du die hältst.
Ja, also erstmal, ich finde es immer super, wenn man halt einfach rumguckt, wo halt Bedeutungen herkommen können. Also deswegen, wenn du jetzt sagst, hey, ne, ich habe überlegt, wo kommt die 666 vor? Gibt es da irgendwelche Bezüge, die eine Rolle spielen oder sowas? Also primär erstmal so, ich finde es immer super, wenn man halt irgendwie Optionen aufmacht und überlegt, was könnte es sein so. Ne? Also das ist erstmal von meiner Seite her, finde ich es cool. Trotzdem, zu welcher Sache ich tendiere dabei, ist halt die Offenbarung im damaligen kulturellen Kontext sich auch zu überlegen. Also erstmal so diese Frage, wenn ein Johannes die geschrieben hat und irgendein Leser von einer christlichen Gemeinde der damaligen Zeit hat das Ding in die Hände bekommen und das wurde denen vorgelesen und die haben es gelesen, dann wird das irgendwas in den Köpfen damals ausgelöst haben bei den Leuten. Und da ist natürlich dann die Frage, okay, Johannes sagt ja bei dieser Zahl 666 so, dann sagt er noch, ja, das ist eine Menschenzahl, ne? Und da kommt es eben auf Verstand an, wenn man die sozusagen berechnen möchte und so. Also eigentlich macht er da schon Hinweise und sagt, hey, die kannst du berechnen. Das heißt, es muss irgendwas gewesen sein, was der damalige Leser, der Judenchrist oder Heidenchrist oder sowas, ne, also die der irgendwie auch hätte erfassen können, wo der irgendwie einen Kontext hätte haben müssen. Und da finde ich am logischsten, dass eben diese Zahlen, die da sind, wenn man im Hebräischen, ist das da so, ich bin nicht mehr ganz sicher, also wenn man auf jeden Fall die Wörter Caesar, Nero, ne? Nero, Caesar, also wenn man die nimmt und die Buchstabenwerte davon, ach genau, im Lateinischen, ne? Irgendwie die Buchstabenwerte oder sowas, wenn man die nimmt, auf jeden Fall kommt man dann auf die Zahl 666 nachher auch. Und dieses Tier, was aus dem Meer kommt.
Das habe ich noch nie gehört, die Interpretation. Okay.
Naja, und das Tier kam halt auch aus Israels Sicht so gesehen, wenn man da jetzt an Israel denkt, kam es aus dem Meer, ne, oder übers Meer. Rom kam übers Meer, das wilde Tier, was halt damals politisch dann auch Israel aber, unter Kontrolle hatte und so weiter.
Aber sollen es nicht zwei Tiere gewesen sein? Eins mit 10 und eins mit 2 Hörnern?
Ja, ja, genau. Da gibt es ja unterschiedliche Tiere dann halt, ne? Genau. Kann ich dir jetzt auf Anhieb da nicht sagen mit den beiden Tieren, aber ich mache im Moment ja eine Reihe zur Offenbarung. Im Moment ist Offenbarung Kapitel 8. Da arbeite ich mich so durch Podcasts durch von dem Michael Heiser und von anderen Theologen auch und versuche so ein bisschen aufzuzeigen, wie könnte man es verstehen. Also wart ab ein paar Wochen, dann sind wir bei Offenbarung 12. Dann greife ich es nochmal auf.
Ja, ich schreibe dann in die Kommentare rein.
Auf jeden Fall, mach das mal. Gerne. Also auch deine Theorie, schreib die wirklich dann gerne mal rein, weil ich finde es immer cool, wenn man da einfach auch andere Sachen dann
ja, also nochmal hat. Es ist der Differenzwinkel zu 90 Grad, ist 66,6.
Aha, habe ich noch nie gehört, okay. Also die...
Die Ekliptik der Erde ist 23,4 Grad.
Aha.
Schwankt immer so ein bisschen. Und wenn wir jetzt sozusagen den Differenzwinkel nehmen, dann haben wir 66,6. Und dann haben wir ja diese Zahl.
Ja, jemand schreibt 66,6 ist nicht 666, aber gut, das ist jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen Haarspalterei. Aber interessant. Ja, also das
ist aber hier ganz kurz. Ich habe sogar, jetzt, während du nochmal erklärt hast, hier Offenbarung, ne, 13 Vers 12, da steht das. Hier ist die Weisheit, sagt Johannes. Wer Verstand hat, berechne den Zahlenwert des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Seine Zahl ist 666.
Ah.
Na, also er gibt hier Hinweise. Er sagt, es ist die Zahl eines Menschen oder Menschennamens, je nach Übersetzung. Er sagt, man kann es berechnen, wer Verstand hat. Also zur damaligen Zeit hätte es auch berechnet werden können.
So. Ja, aber es ist ja eine prophetische Schrift. Und ja. Es ist ja eine prophetische Schrift und meine Theorie oder meine die Möglichkeit, die ich in den Raum stelle, die Hypothese, die ich in den Raum stelle, ist, dass es sich in der damaligen Zeit um eine hypothetische Schrift gehandelt hat, die aber heute in unserer Vergangenheit liegt.
Mhm.
Ja. Also sozusagen, es ist schon eingetreten und ja, guckt euch den Schiefstand der Erde an, dann habt ihr das. Und die Tiere, die aus dem Meer aufgestiegen sind, was auch immer das ist, wir haben diese riesige Narbe, einmal durch den Atlantik. Das ist ja, und irgendjemand oder irgendeine, Entschuldigung, meine Stimme, irgendeine, ich sag jetzt mal, Entität hat ihm das ja wohl diktiert. Mhm. Also das ist ja nicht auf seinem...
Also du glaubst, ja, dass dieses, das ist halt die, wie heißt es so schnell, diese Neigung der Erdachse...
was Ekliptik.
Die hat doch irgendeinen anderen noch, aber egal.
Ekliptik, Schiefstand.
Dass dieser Schiefstand aufgrund eines Kataklysmus existiert. Naja,
aufgrund von was auch immer. Ich will es einfach mal als Möglichkeit in den Raum stellen. Also ob ich das glaube, ich bin jetzt nicht so der gläubige Mensch. Also
ja, die Frage ist, auf was soll das hinweisen, ne? Diese deine Interpretation von 666. Was hat das dann mit dem zu tun, mit dem Kontext, in dem diese Zahl in der Bibel genannt wird? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Dieser Kontext kündigt ja die Endzeit an.
Okay, aber dann sprechen wir von einem Kataklysmus, ne? Also.
Ja, wir reden von was auch immer, ob es ein Kataklysmus war oder ob es diese Wesen wirklich gibt oder gegeben hat, diese Entitäten, diesen Gott, diese Götter, was auch immer. Aber was wäre, wenn wir uns sozusagen schon in der Zeit danach befinden? Ah. Also es soll dann ja dieses tausendjährige Friedensreich, ich bin jetzt nicht so besonders Bibel, fest kommen. Das ist einfach nur eine Frage, die ich mich schon öfter mal gestellt habe und wo ich gedacht habe, ich schicke die mal so an den Jascha durch. Weil er ist ja viel besser in der Bibel als ich.
Nee, und es ist auf jeden Fall cool, wie gesagt, ne, Gedankensprünge und so begrüße ich immer, finde ich total gut. Gleichzeitig, wie gesagt, ich finde auch bei Texten, die man hat, halt super wichtig, sich anzugucken, okay, was war der Kontext des Textes, ne? So gesehen nicht nur dann die Zahl, sondern auch zu gucken, was sagen die Verse davor und danach und worum ging es gerade und wer waren die Leser und halt eben so Stichwort Hermeneutik, also Textanalyse und dann eben zu überlegen, okay, ist das, worum ging es in dem Text, ne? Macht das Sinn, dann zum Beispiel auf Kataklysmen zu schließen? Passt das irgendwo rein? Geht das in die Richtung? Oder auch, was du sagtest, ist es ein endzeitlicher Text, der für uns in die Zukunft irgendwas aussagt oder nicht, ne? Die Frage ist auch illegal und ich glaube bei vielen Sachen, genauso wie bei den anderen Themen, die wir heute hatten, beim UFO-Thema oder bei Bewusstseinsthemen, ist es halt immer so, Kontext zu sammeln, ne? Also sich viele Sachen anzuhören und zu überlegen, wie passt es am besten ins Bild, damit es rund ist nachher, sonst wird es manchmal auch gefährlich, ne? Wenn man so einzelne Spots rausgreift, kann man sehr schnell viele Sachen drauf interpretieren.
Alles mögliche argumentieren damit auch.
Ja. Ja, sicherlich. Ich sag ja nicht, dass es so gewesen ist. Ich weiß es ja auch nicht. Ich bin ja nun auch erst seit gut 50 Jahren auf dieser Welt und bin hier reingeschmissen worden, wie wir alle, und weiß halt nicht, was war vor 1000 Jahren, was war vor 10.000 Jahren, was war vor 100.000 Jahren. Also wir müssen ja alle mit diesen Fragmenten irgendwie kämpfen.
Absolut, ja. Und die Fragen, ne, also jetzt, was da in der Vergangenheit war, unabhängig jetzt von der Offenbarung, die Fragen, die du aufmachst und so, die finde ich hochinteressant. Also wie jetzt auch eben bei der Yvonne Strattmann, ne, und dem Steinzeitparadoxon, da das Buch von ihr und solche Sachen. Ja, ja, das ist der Hammer, ne? Also deswegen, aber da glaube ich, wäre jetzt bei solchen Themen, wären vielleicht sogar die Hopi-Indianer die besseren Ansprechpartner als die Offenbarung. So, ne?
Da wissen wir ja noch nicht, ob die wirklich alles verraten haben in dem Buch.
Ja, stimmt, ja.
Bleibt und offen, sicher ne? nicht.
Ja, also möglicherweise halten sie ja noch was zurück.
Ja.
Und da gibt's ja auch einen prophetischen Teil. Also es gibt ja 4 beschreibende Teile und es soll ja noch der Untergang der 5.
Ja, ja.
Genau. Das, also, das ist und ja da gibt es ja auch einen prophetischen Teil. Und ob sie uns da schon alles offengelegt haben, wissen wir nicht.
Hm. Ja. Ja, ist das spannend, ist das ja Thema. Der Knackpunkt an dem Ganzen, ne? Dass es auch um die Zukunft geht. Ja, vielen Dank für deine Frage.
Danke.
Vielen Dank, dass ich mit euch beiden sprechen durfte.
Ja, cool. Und forsch weiter so. Ist doch der Hammer. Ne? Und vergesst den Kommentar nicht unter dem Video, wenn es dann soweit ist.
Mache ich.
Okay, danke.
Ich werde noch irgendwie Crop FM dabei erwähnen. Also, tschüss, Fall. Schönen Abend noch.
Danke.
Ciao.
Tschüss. Ja. Cool. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss, würde ich sagen. Eines sehr spannenden Abends für mich.
Er
hat gehalten, was ich mir davon versprochen habe oder erhofft habe. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir unser Gespräch dann irgendwann, unsere Plauderei dann irgendwann in Zukunft weiterführen.
Gerne, Tarek. Ich habe es sehr genossen. Also es war... war super angenehm. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja,
und also fühlt sich nicht an, als wären jetzt 3 Stunden rum oder so, sondern hätten wir noch dranhängen können. Aber auch gerne ein zweites Gespräch dann. Also
ich glaube, es passt einmal für heute, oder?
Ja, also ich glaube auch.
3 Stunden.
Das ist schon okay.
Das Crop FM Zeitlocher zugeschlagen und
ist ja. Gut so.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen ausgesprochen spannenden Abend. Noch viel Erfolg mit deinem Kanal. Ich werde ihn immer wieder verfolgen. Vielleicht auch mal das eine oder andere draus verlinken. Und ich freue mich schon auf mögliche weitere Termine.
Ja, ich mich auch, Tarek. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gern. Danke, dass du hier warst. Also dann, noch einen schönen Abend.
Ciao.
Okay, tschüss.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Und das nächste Mal, nämlich am 11. Juli 2025, ist mein Gast Anneliese Gattringer ein weiteres Mal. Ich freue mich sehr. Die Dekodiererin, die vielleicht noch einigen von ihrem ersten Interview in Erinnerung ist. Sie ist live zu Gast und wir sprechen über das neue System. Und wer sich jetzt fragt, was das sein soll, dem geht es wie mir. Und am 11. Juli werden wir versuchen, das Ganze gemeinsam herauszufinden. Bis dorthin bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse, bei den wunderbaren CropCom-Teilnehmern und Teilnehmerinnen, auch beim Anrufer, sehr spannende Frage. Ja, danke fürs Interesse und fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 11. Juli 2025 in 2 Wochen. Bis dorthin, macht es gut. Time creature.
I'm not going to do that.